hängt ihm immer noch ganz schön nach. Dieser Krimi gegen Stuttgart, diese Ein-Tore-Niederlage. Malte Semisch, die Lebensversicherung von GWD Minden, ist heute bei uns am Start bei Hand aufs Herz. Geht also heute um den brutal spannenden Abstiegskampf, aus dem sich Stuttgart jetzt vermutlich verabschiedet hat. Und es läuft so ein bisschen auf ein Zweierrennen zwischen Balingen und Minden zu. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Ich bin Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso. Ich kann das Saisonfinale ehrlich gesagt kaum erwarten. Jetzt spitzt sich alles zu, jetzt entscheidet sich alles, da habe ich richtig Bock drauf. Die heutige Folge präsentiert übrigens Hummel, der offizielle Ausrüster der Liquimole HBL, mit der XK Collection und dem Flaggschiff Algis. Wenn ihr euch all das noch nie angeschaut habt, schaut mal auf hummelsport.de vorbei. Wie ist so die Stimmung in Minden? Glauben Sie dran? An den Klassenerhalt? Wie wird gerade so gearbeitet? Denn all das nimmt uns Malte Semisch heute mal schön mit rein. Was macht er denn eigentlich nächstes Jahr? Also, er verrät uns immerhin mal ein Detail über seinen Vertrag, was ich ehrlich gesagt nicht wusste. Wir ergründen es natürlich wieder von ganz vorne weg. Sein Weg ins Tor, wie ging das überhaupt los? Muttern sei Dank, muss man sagen. Da verrät uns sein Bruder Jonathan, der eine sehr enge Bezugsperson für ihn ist, wie das alles so seinen Anfang hatte mit dem 2,8 Meter Mann im Tor. Und dann schauen wir uns mal das ganzen Weg an. Von Hannover über Lübecke nach Berlin. Warum ist er da eigentlich nie glücklich geworden in dem einen Jahr? Und wieso findet er es so geil, in Minden jetzt so eine Riesenverantwortung zu übernehmen? Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 70 von Hand aufs Herz mit Malte Semisch. Es ist ein bisschen Katerstimmung heute bei Hand aufs Herz. Bei mir hört ihr es vielleicht an der Stimme. Ich habe es ein bisschen kommentatorentechnisch übertrieben. Und bei Malte Semisch ist, glaube ich, ein bisschen Katerstimmung, weil er gerne sein Spiel am Sonntag logischerweise gewonnen hätte. Malte, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Servus. Wie ist die Stimmung, nachdem es gegen Stuttgart wirklich ums, nein, das Wort sage ich jetzt nicht, hauchzart nicht geklappt hat mit einem Punkt oder sogar zwei?
Ja, moin erstmal. Also, ja, ist natürlich irgendwie alles bitter gewesen am Sonntag. Ne? Ich meine, wenn das dann so in der letzten Minute entschieden wird und ja, die uns dann damit so einen Bauerntrick ausspielen und ja, wir dann leider am Ende das Ding nicht machen, dann ist das natürlich schade. Und ja, für uns geht es natürlich auch um alles, war wieder ein sehr emotionales Spiel und ja, schade halt, dass es nicht gereicht hat. Und ja, ich habe es ja zu dir schon vorher gesagt, das ist dann immer wie so ein Kater einen Tag lang. Und ja, Heute geht es jetzt langsam wieder, jetzt haben wir heute Morgen trainiert. Und ja, jetzt geht's weiter.
Was machst du an so einem Montag dann? Also wir quatschen jetzt am Dienstag, wenn ihr die Folge hört, ist frühestens Mittwoch. Was machst du an so einem Tag, wo kein Training ist nach so einem Stuttgart-Spiel?
Ja, gestern hatte ich es ganz, ganz gut immerhin. Ich hatte so ein bisschen Ablenkung. Ich mache momentan so ein Praktikum und da bin ich dann so ein bisschen auf andere Gedanken gekommen.
Alles klar.
Ja, genau. Also da immerhin.
Wo machst du das?
Bei so einer Kinder- und Jugendhilfe. Und da laufe ich halt bei so einer Psychologin mit und ja, wir gucken uns da so ein bisschen so die Kinder an, wie es denen so geht und halt auch so, ja, die Erzieherinnen und Erzieher, wie die so da arbeiten, ja, genau.
Cool, kommen wir, ich weiß nicht, wer das, auf das Thema kommen wir natürlich erst viel später, aber wäre das was für nach der Karriere? Ist das so der Plan?
Ja, also ich musste halt noch so ein Praktikum machen und ich wusste halt nicht genau, wo ich das jetzt mache und dann habe ich da halt, habe ich das jetzt halt in so einer Jugendhilfe gemacht. Das war jetzt eigentlich gar nicht so forciert, dass ich da jetzt so interessiert dran war und so, aber ich fand es halt total gut, halt da bist du halt so ein bisschen auch am, ja, also in einer ganz anderen Welt mal und ja, kannst halt irgendwie auch Menschen helfen, ja.
Ja, quatschen wir nachher noch drüber, was du noch so, wobei du hast ja erstmal noch viele Jahre Handball vor dir. Ihr Torhüter habt ja zum Glück ein langes Leben und du hast noch nie mal die 3 vorne dran, ne? Du wirst dieses Jahr 30, wenn
ich richtig. Sprich's nicht an, ich weiß nicht, kannst du mir mal erzählen, wie es bei dir war, aber weiß nicht, 30.
Ich sag dir, ich will dir überhaupt keine Angst machen, aber ich hätte es nicht gedacht. Mein bester Kumpel ist so 2-3 Jahre älter als ich, als der 30 geworden ist. Er hat einen riesen, ja, also der hat schon so eine angedeutete Midlife-Crisis gehabt und ich dachte dann damals, damals, ey, was ist denn los mit dir? So, und ich sag dir, als ich 30 geworden bin, ein bisschen hat es mich auch getroffen. Ich will dir keine Angst machen, aber ich will dir auch nichts vorlügen. So ein bisschen hart, warum auch immer, ist diese 3 vorne dran.
Ja, ja, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, den 30. feiern wir nicht, aber
ja. Doch, das würde ich auf jeden Fall machen. Das würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Mein 30. war 2 Monate vor Corona und ich bin heilfroh, dass wir ihn damals gefeiert haben, weil ich wollte ihn eigentlich im Sommer dann nachholen. Das wäre relativ schwierig geworden im Jahr 2020. Deswegen feier ihn auf jeden Fall. Ja. Wann ist denn soweit bei dir?
September.
Ja. September, okay. Oh, da musst du natürlich schon wieder voll in der neuen Saison drin sein. Ne?
Ja, ja.
September ist natürlich keine Ideal. Egal. Unter Handballern wird ja gern gefeiert, habe ich mir mal sagen lassen. Das kannst du dir schon nehmen. Sag gerne nochmal, ich fand so das mit Bemerkenswerteste, sage ich mal, ihr hattet, wenn ich jetzt richtig bin, es steht schon 14-18 für Stuttgart, so beim Start in die zweite Halbzeit rein. Nicht, dass wir das jetzt Spiel jetzt irgendwie für, keine Ahnung, Spiel für Spielzug auseinandernehmen, aber ihr kommt dann mit einem 4-0-Lauf, seid so richtig da und ich konnte das leider nicht sehen, habe ich ja selber kommentiert zu der Zeit oder war gerade am Vorbereiten, aber ich denke mir da den Verlauf nach, so, ich habe mir den Torverlauf nochmal angeguckt, hättet ihr das doch eigentlich rumbiegen müssen? Was fehlt euch vielleicht in solchen Momenten, dass ihr, wenn ihr eigentlich schon in so einem Lauf drin seid, das berühmte Momentum habt, warum habt ihr es nicht zu Ende gebracht?
Ja, das würde ich dir auch gern sagen. Also es war dann immer so, in der entscheidenden Phase haben wir dann entweder den Ball weggeschmissen oder haben dann hinten halt wieder einkassiert und ja, so ein bisschen so vielleicht die Angst davor, dass es dann doch klappt irgendwie, ne? Endlich mal zu Hause auch wieder den Bock umzustoßen. Ich glaube, wir haben erst einen Heimsieg und das ist dann ja ganz, ganz schwer, irgendwie in Worte zu fassen, woran das dann genau liegt. Ne? Also ja, ich glaube, es sind alle halt auch dann angespannt, nervös und aufgeregt und so. Und
Hatte das so ein bisschen Endspiel? Stimmung, also jetzt nicht, dass es schon wirklich eins war, aber man weiß ja, die Spiele werden weniger, wo man noch einen Gegner hat, der in einer ähnlichen Tabellenregion ist, ne?
Ja, also für mich persönlich ist es natürlich schon so, dass ich denke, okay, wir haben jetzt nur noch 5 Spiele und irgendwann müssen wir die Punkte holen und also tendenziell sollte es ja gegen Stuttgart einfacher sein als jetzt gegen Berlin in 2 Wochen oder sowas oder wann wir da gegen die spielen und deswegen war das natürlich schon sehr wichtig, ne? Und ja, schade, dass es jetzt nicht geklappt hat, aber wie gesagt, so noch ist alles drin und ich glaube doch dran. Ja.
Über das Restprogramm reden wir gleich. Ja. Du hast vorhin gesagt, Bauerntrick. Das war ja so ein Zieker, der über die Halbposition sozusagen reinkommt, ne? Mit so einem Mini-Kreisel sozusagen. Macht dich das als Torwart komplett wahnsinnig, wenn du dann so einen als letzten, ich meine, das ist ja auch keiner, wo du eine hohe Chance hast, den Ball zu halten. Du hättest ja wahrscheinlich eher ausgerechnet, dass einer über den Block werfen muss oder so.
Ja, da habe ich ein bisschen drauf gehofft natürlich, aber ja, also war natürlich schon ärgerlich. Ich fand immer nach der Auszeit hatten die halt irgendwie so einen komischen Schnickschnack da, wo dann auf einmal einer frei vor mir aufgetaucht ist. Ich bin ja auch Torwart und von Taktik ist jetzt auch nicht so mein Metier, aber irgendwie hat das immer geklappt, so dass die da was hatten, womit sie uns ausgespielt haben. Und das war natürlich dann schon ärgerlich, aber an sich, ich will natürlich auch jeden Ball halten und den letzten umso mehr. Und deswegen, ja, ist natürlich auch schade, dass ich den nicht auch weggesaugt habe. Ja.
Ja, ja. Jetzt heute hattet ihr schon Training, so insgesamt, wie ist so die Gefühlslage bei euch? Nimmst du wahr, dass die Mannschaft noch in großen Teilen dran glaubt? Also das hoffe ich mal, es sind nur 2 Punkte und ihr habt deutlich bessere Torverhältnisse als Balingen. Wie viel Zuversicht ist da?
Also wir haben ja die ganze Saison auf die Fresse gekriegt, wenn man sich das so anguckt. Also ich meine, wir standen ja nach, ich weiß nicht wie viele Spieltage, das waren 8, 9 Spieltagen, standen wir da unten tot mit 0 Punkten und jeder hat sich gedacht, was ist denn da in Minden los, was machen die denn da, die Vögel? Ja. Und
ich glaube mit 2 dann auch noch sehr lang, ne?
Genau, selbst
der erste Sieg war sehr lang, der einzige.
Und dann dachte man sich so, jetzt geht's aufwärts und sowas und dann haben wir die nächsten Spiele wieder verkackt. Und deswegen, wissen wir halt eigentlich, okay, nach jedem Nackenschlag geht es irgendwie weiter und es ist wichtig, dass man sich schnell halt dann wieder aufrichtet und weitermacht. Und
Bergischer HC, die sind natürlich zu Hause echt ein Brett. Dann habt ihr Hannover, Berlin, Erlangen, Wetzlar. Gehe ich da richtig, dass man sich so am ehesten das Hannover-Spiel ausguckt für Punkte oder kann man das so nicht sagen?
Nö, kann man so nicht sagen. Also ich gucke mir jetzt nicht die Spiele an und sage, so, da müssen wir jetzt punkten oder so. Es ist ja egal, gegen wen im Endeffekt. Wir brauchen jetzt schnellstmöglichst diese 2 Punkte, damit wir da wieder mehr Druck ausüben und auch ein bisschen Ruhe in den eigenen Kopf auch reinkriegen. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist jedes Spiel halt eine Chance. Und wir haben halt auswärts auch Punkte geholt gegen gute Mannschaften und ja.
Kannst du das ein bisschen erklären? Du hast vorhin schon gesagt, Saisonstart war echt mies. Ihr saht auch relativ lange wie ein relativ sicherer Absteiger aus. Inzwischen steht da eine ganz andere Mannschaft gefühlt auf dem Feld. Umbruch im Sommer, glaube ich, war natürlich massiv groß mit Juri und Rambo, Leute gegangen, die eine große Last vor allem offensiv getragen haben. Wo siehst du so die Gründe, warum ihr so lange gebraucht habt, um in die Saison reinzufinden?
Ja, ich glaube, die Mannschaft brauchte einfach, um sich zu finden. Wir haben da mit dem Amin Damoul in Tunesien gehabt, der vorher halt nur in Tunesien gespielt hat und dann erstmal die deutsche Härte, die deutsche Liga auch kennenlernen musste. Der saß da, ich glaube, 2. Spieltag haben wir in Berlin gespielt. Der saß ja nach dem Spiel völlig verdattert in der Kabine, haben wir mit 6 verloren. Und sagt so, sag mal, ich wurde hier nur verprügelt die ganze Zeit. 60 Minuten, die Schiris machen nichts, gar nichts. Ne? Und dann, ja. Dann hat er das halt langsam.
Habt ihr dem mal alte Videos aus Balingen gezeigt, als zum Beispiel Wolfgang Strobel da noch selber hingelangt hat? Ich glaube, das war nochmal eine andere Welt, so wie mir das immer erzählt wird.
Ja, das hätten wir dem vielleicht in der Vorbereitung schon zeigen sollen, dass das halt so zur Sache gehen kann. Und wir haben ja eigentlich auch Spieler in der Mannschaft, die da auch mal zupacken können. Ja. Aber das ist dann natürlich nochmal was anderes und ja, und ich glaube, ich finde, das ist so ein Bild halt, was halt viele Leute hatten. Dann haben wir einen Jukic, der hat auch, spricht kaum Deutsch und so, musste sich auch erstmal hier zurechtfinden und so. Und da sind einige Spieler dabei. Und auch Pitsche kommt hier neu hin, soll halt alles erstmal anleiten hier und Spielzüge hier und da. Und ich glaube, das ist dann halt viel auf einmal einfach. Ne?
Ist das, empfindest du inzwischen so die Mischung? Also ich meine, Damoul, ich glaube, inzwischen scheint er sich an die Härte gewöhnt zu haben und so der erste, zweite Schritt bei dem ist ja unfassbar. Der kann ja jedem wegrennen, bevor er ihm überhaupt wehtun kann. Sind inzwischen alle so angekommen oder findest du, die Mannschaft hat eigentlich immer noch mehr Potenzial? Ich frage deswegen, weil ich habe mit Frank Carstens mal lange drüber geredet und der meinte, Frank von Bären hätte gesagt, mit dem Kader kann man einen einstelligen Tabellenplatz schaffen vor der Saison. Also er hat den wohl, wie man jetzt weiß, etwas sehr, sehr stark gesehen, den Kader in Retrospektive.
Ja, also das... Ich meine, ich bin Spieler, ich werde jedes Spiel gewinnen und ich glaube auch, wir können halt mit Mannschaften so wie Lemgo oder sowas ja auch mithalten, ne? Haben wir auch mal gezeigt. So. Nur es ist halt ganz schwer, halt diese Konstanz reinzukriegen und ich glaube, wir haben einfach nicht genug Spieler, die dann auch die Erfahrung haben, in engen Spielen, in Drucksituationen dann halt ruhig zu bleiben und sowas. Und ich glaube, da fehlt es dann manchmal halt und ja. Gut, einstelliger Tabellenplatz, da musst du ja so eine Saison spielen, wo halt alles passt und das ist eigentlich ein bisschen unrealistisch vielleicht.
Ja, war relativ illusorisch. Ich weiß nicht, wie hast du diese ganze Zeit wahrgenommen? War ja schon, zumindest so wie ich das Business immer kenne, ne? Der Trainer ist ja dann doch oft leider der Erste, den es trifft, wenn eine Mannschaft nicht so performt, wie man sich's vorstellt. In Minden war es jetzt mal so, dass mit Frank von Bären der Geschäftsführer gegangen ist und Frank Carstens das Vertrauen bekommen hat. Wie hast du diese ganze Zeit wahrgenommen? War das sehr unruhig bei euch? Habt ihr großes Thema in der Kabine oder wie war das für euch Spieler?
Ja, also es war natürlich, lagen halt die Nerven blank, ne? Also es war schwer, es war unruhig, es war es war einfach nicht auszuhalten, ne? Und da hat sich, glaube ich, dieser ganze Druck, den auch der ganze Verein da irgendwie gespürt hat, sich dann entladen und dann haben sie halt dann Frank von Bären entlassen. Und ja. Für uns macht es im Endeffekt ja nicht so einen großen Unterschied dann. Wir müssen einfach sehen, dass wir halt unsere Leistung bringen, ne? Und ja.
Ja. Wie ist die Arbeit mit Frank Carstens? Ich habe das Gefühl, der ist unfassbar. Also der hat ja die Erfahrung, der kennt die Bundesliga lange, extrem detailversessen. Wie ist so eure Zusammenarbeit und Kommunikation?
Ja, sehr gut. Also sehr konstruktiv. Ich finde, er ist ein sehr empathischer Trainer, der sehr stark auf die Leute auch eingeht und auf die Bedürfnisse der Spieler. Da hat man ja auch schon andere erlebt. Und
Sag gerne mal, wer ist da nicht so?
Oh, naja, also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten eigentlich. Ne? Also ich meine, es ist ja auch klar, dass das Team das Wichtigste ist und der Club das Wichtigste ist, aber ja. Ja, es gibt natürlich schon so den einen oder anderen Schreihals auch oder gab es in der Vergangenheit. Man muss ich jetzt, glaube ich, auch keinen Namen nennen.
Ja. Denke ich an deine Berliner Zeit, bin ja. ich da ungefähr richtig, ja, ohne es weiter zu vertiefen?
Schon mal nicht so schlecht, ja, genau.
Okay, braucht ja auch, glaube ich, jeder einen anderen Zugang so. Genau, ja. Und Frank, wie ist der zum Beispiel, sucht der nach sowas wie Stuttgart jetzt? Einzelgespräche mit Führungsspielern wie dir, holt er die ganze Mannschaft zusammen, was passiert jetzt so?
Ja, also er hat jetzt auch heute Morgen wieder Einzelgespräche geführt und das macht er eigentlich auch sehr viel, halt immer mit den Spielern reden und zu gucken, halt, okay, wo drückt der Schuh, was kann man tun, damit der Spieler sich noch besser zurechtfindet. Mhm. Und jetzt heute Nachmittag wollen wir, glaube ich, auch nochmal mit der Mannschaft uns zusammensetzen und nochmal ein bisschen analysieren, okay, was ist da passiert, was ist so. Wo kommen diese ganzen Fehler her? Wir haben ja sehr viele technische Fehler gemacht, ich glaube 18 Stück oder so im Stuttgart-Spiel, das ist natürlich zu viel.
Oh, und auch, 18, das ist
und auch die, viel. Und ich meine, Fehler passieren halt so, ne? Aber das ist die Reaktion darauf, ne? Also wie sehe ich danach aus? Werde ich dann 3 Zentimeter kleiner oder sage ich mir jetzt so, okay, ich versuche das noch mehr auszustrahlen, dass ich das, dass es weitergeht und sowas, ne? Und ich glaube, jeder will immer, aber manchmal sieht man das halt vielleicht dann nicht in letzter Konsequenz auf dem Spielfeld, so von der Körpersprache her. Und ich glaube, da kann man noch ein bisschen ansetzen und so. Und ich finde, ja. Der Abstiegskampf ist auch viel einfach passiert so im Kopf und man muss halt einfach gut mit Fehlern umgehen können, weil man steht ja da unten, weil viele Fehler schon passiert sind und es werden noch einige passieren, aber man muss das halt irgendwie wegschieben können.
Ne? Mhm. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das für einen Torwart ein bisschen was anderes ist. Wie machst du es für dich selber? Ich meine, bei dir ist das jetzt nicht so, du schmeißt ja nicht Bälle weg oder verlierst Zweikämpfe, sondern es ist ja, glaube ich, eine andere Art von Fehler, wenn man bei dir überhaupt von Fehlern reden kann, wenn vielleicht mal ein Ball durchrutscht. Wie versuchst du damit umzugehen, wenn du, ich sag mal, zumindest mit deiner Leistung nicht so zufrieden bist?
Ja, ich versuche halt dann irgendwie ins Gespräch zu kommen mit meinen Abwehrspielern, um denen vielleicht zu sagen, so hier, das könnt ihr vielleicht, lass den vielleicht mal werfen oder mach die Aktion mal so, dass du mir einen besseren Wurf irgendwie bescherst, wo ich vielleicht dann wieder reinkommen kann, sowas halt irgendwie auf die Leute zugehen.
Okay.
Und das halt sonst halt irgendwie versuchen auch ein bisschen dann wegzuschieben, so okay, jetzt läuft es vielleicht gerade nicht so, aber du kannst ganz schnell hier wieder umschalten und so. Ja.
Nimmst du, also so die Außensicht, weiß ich jetzt von Sky, da sagen schon einige so, das Zünglein an der Waage, so der herausragende Torwart bei den drei Teams, die jetzt noch im Abstiegskampf drin sind, Stuttgart können wir jetzt, glaube ich, endgültig streichen, das bist du bei Minden. Ich meine, du hast regelmäßig zweistellige Paraden, ich finde, das ist immer ein erster Indikator, du hast natürlich ein völlig irres Spiel gegen Lemgo gehabt. Fühlst du auch sowas wie Druck, dass viel an dir hängt, die Mannschaft in der Liga zu halten?
Nee, ich finde es saugeil eigentlich, muss ich sagen. Also saugeil, ohne Scheiß wirklich, dass es um was geht und so und auch aus meiner ganzen Vergangenheit und so. Ich finde es einfach voll nice, dass ich halt hier so viel Verantwortung habe und das halt so machen darf und machen kann und macht mir halt mega Spaß und natürlich geht es um alles, es geht auch um meine Zukunft und so und da ist natürlich auch Druck da und sowas, aber mir macht es trotzdem Spaß und ich glaube, so muss man da auch angehen, ja.
Ist das so eine, war ja wahrscheinlich auch ein Mitgrund, ne? Ich erinnere mich jetzt ehrlich gesagt an die Hannoveraner Zeit gar nicht mehr so genau, da warst du ja, glaube ich, mit Martin Ziemer zusammengespannt. Genau. In Berlin hast du dann sehr wenig Spielzeit bekommen. Bist du auch deswegen damals nach Minden 2019, um zu sagen, hier auch mit klarem Anspruch Nummer 1 zu werden, zu sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, scheißegal, wo du jetzt hingehst, Hauptsache du gehst irgendwo hin, wo du spielst. Ich will einfach Verantwortung übernehmen und für mein Schicksal selber verantwortlich sein. So, ne? Und
Wie kommt es zu so einem Spiel wie gegen Lemgo? 22 Paraden, es ist der Ich weiß gar nicht, wer den bisher hatte, ehrlich gesagt. Ich glaube, Buric hatte den oder so. Du hast den HPI 100 geschafft. Das heißt, das ist das statistisch bisher perfekteste Spiel, was je ein Torwart gemacht hat, seit wir diese Daten erfassen. Wie passiert sowas? 22 Paraden, zwei mehr als Gegentore. Das ist ja unfassbar.
Ja, also war einfach ein perfekter Tag. Ich war total im Spielfluss da irgendwie drin so und hatte noch so ein bisschen Restwut auch aus der Woche davor. Da haben wir zu Hause gegen Hamburg verloren. Das war auch nicht so mein bester Tag. Mhm. Und ich war halt irgendwie total fokussiert wirklich und wusste halt, okay, es geht um alles. Es ist ein ganz wichtiges Spiel, um halt nicht so in Abstiegsnöte zu geraten. Damals waren wir ja noch nicht auf dem Abstiegsplatz. Und ich dachte so, jetzt können wir uns absetzen und sowas. Und da war halt ganz viel Motivation drin. Dann sind da noch zwei Spieler ausgefallen. Hier Pitschkowski war verletzt und Miro Schluchow. Und das hat halt irgendwie noch mehr so Verantwortung in mir halt auch getriggert dann so. Ne? Ja. Mhm. Ja, und dann komme ich halt super rein natürlich. Ne? Also das ist natürlich auch so, du kannst nicht sagen, ich bin motiviert und jetzt klappt das einfach, sondern ich bin auch dann super ins Spiel gekommen, habe die ersten zwei, drei gleich gehalten und dann war es so,
ich glaube, auf 22 kann man ja gar nicht kommen, wenn man nicht direkt vorne anfängt, schon welche zu halten. Ne?
Wahrscheinlich nicht.
Also ich glaube, 22, wenn man erst in der zweiten Halbzeit anfängt, das ist rein statistisch nicht machbar. Wie ist das Zusammenspiel mit Lütti, der ja immer noch natürlich immer mal ins Tor gehen kann, das glaube ich auch immer mal kommt er für einen 7 Meter und so, aber es ist ja, ich weiß nicht, gefühlt, ob es statistisch stimmt, keine Ahnung, du spielst ja gefühlt 90% der Zeit. Das ist ja schon fast eher ein Torwart-Trainer-Verhältnis, kann man es so beschreiben?
Ja, ich glaube, er hat so diese Rolle als Torwarttrainer auch so für sich angenommen. Mhm. Und ich verspüre jetzt nicht so viel Konkurrenzkampf oder sowas. Und es ist jetzt auch so, heute zum Beispiel morgens, also wir haben jetzt heute Morgen halt Athletiktraining und dann kam er halt mal an zu mir 5 Minuten, dann haben wir nochmal geredet so ein bisschen über darüber, wie wir es vielleicht schaffen, dass ich da in der zweiten Halbzeit noch 2, 3 Bälle mehr halte, so, aber auf einer ganz konstruktiven Ebene so. Und also da kann ich auch nur sagen, die Zusammenarbeit mit Lüthi ist total gut und hat mir auch total geholfen jetzt die letzten 2 Jahre, ja.
Ist das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er für dich so was wie ein Vorbild auch mal war oder einmal zu dem man aufgeguckt hat, der HBL-Rekord-Torhüter, so, wie war das, als du wusstest, der kommt dazu und das ist jetzt mein Torwartgespann-Partner? Stelle ich mir schon nicht ganz leicht vor, ist ja schon so eine Ikone des deutschen Handball-Torwartspiels.
Ja, ich habe halt natürlich schon gedacht, jetzt kommt hier so ein namhafter Neuzugang und das ist natürlich schon eine ganz schöne Konkurrenz und so und habe dann Lütti aber auch als totalen Teamplayer erlebt und das war ja auch eh schon sein Ruf, auch so in der Liga, so in der Nationalmannschaft und sowas und das ist er halt auch so, ne, der will halt erfolgreich sein mit dem Team und so und nimmt sich da auch selbst dann jetzt nicht so wichtig, ne, und er unterstützt mich total halt als Torwarttrainer und ich habe halt viel von dem gelernt und ich finde halt auch, in manchen Vereinen, da hast du dann nicht mal einen Torwarttrainer oder dann macht da irgendwie der Co-Trainer noch ein bisschen das Torwarttraining und ich meine, Lütti, wenn man dem das nicht abnimmt, wenn der sagt, mach das mal so, wem willst du es dann abnehmen, so, ne, ich meine, der hat die Erfahrung und hat schon tausende Male selber diese Situation erlebt, ne?
Ja. Wobei ich das ein spannender Punkt, ne? Ist das auch dein Gefühl, dass Torwarttrainer, also jeder, der sich es irgendwie leisten kann, macht das gefühlt inzwischen, ne? Weil die Position einfach so immens wichtig ist.
Ja, also ich weiß gar nicht genau, ob es mittlerweile so ist, dass in der Bundesliga jede Mannschaft einen Torwarttrainer so hat.
Fest wahrscheinlich noch nicht, aber ich glaube, es holt sich zumindest jeder irgendwie, wenn man nicht einen Festen hat, dann jemanden, der ab und an mal kommt, rein.
Aber ich muss halt sagen, so über meine Jugendzeit her auch und dann zweite Mannschaft und so, also es war immer alles sehr unstet, so, dann hast du da mal irgendwie da ein bisschen Torwarttraining gehabt oder sowas, aber ich hatte, also es ist in vielen Vereinen damals, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren noch nicht so verankert gewesen. Ja. Kann sein, dass es jetzt anders ist oder so. Ich habe das auch nicht mehr so verfolgt. So hier in Minden zum Beispiel ist auch ein Torwarttrainer für die Jugend. Der macht das, glaube ich, auch gut. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt überall schon so ist. Ja.
Ich weiß es gar nicht. Wie ist denn, Lütti geht ja nach Melsungen, ne? Als Torwarttrainer. Wie geht das dann bei euch weiter? Hast du schon gesagt, ich bleibe nur, wenn ich einen neuen Torwarttrainer kriege? Oder was ist die Absprache?
Du fragst Sachen. Also ich muss dir sagen, ich denke nur bis zum 12.06. Da haben wir unser letztes Spiel und ich weiß halt überhaupt gar nicht, was dann danach ist. Und ich glaube, der ganze Verein ist halt so im Umbruch, in Unruhe und sowas. Und ich glaube, hier weiß keiner, was die nächsten Wochen passiert, ne?
Das heißt, gestatte mir die Frage bitte noch, du hast ja Vertrag bis 2023, genau. Ist das fix, dass du in eine zweite Liga auch mitgehen würdest oder redet man darüber auch erst nach der Saison?
Also ich habe für zweite Liga habe ich keinen Vertrag für nächstes Jahr.
Ach so, der gilt nur in der ersten, alles klar.
Genau, und natürlich haben wir schon mal geredet und sowas, also ich würde halt gerne erste Liga hier nächstes Jahr einfach in Minden spielen und ich bin da bereit, alles für zu tun und so, aber sonst weiß ich halt noch nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung.
Alles klar. Ja, ich meine, so wie du performt hast, weißt du es eigentlich, ist dir der HPI eigentlich ein Begriff? Schon mal gehört, Handball Performance Index?
Ja, habe ich jetzt schon doch mal gehört mit diesen mit diesen Mannschaften der Woche und sowas wird das ja auch dann, deswegen bist du ja darauf gekommen auch und sowas, aber
genau, das ist quasi die Basis. Hast du eine Idee, wo du da gerankt sein könntest? Gibt es ja dann einfach eine Rangliste sozusagen, der wie viel beste man da ist. Wo würdest du denken, stehst du? Rein laut Statistik ist das.
Boah. Keine Ahnung. Also letztes Jahr war ich auf Platz 2. Das weiß ich nur, das wurde dann mal irgendwie gepostet von euch in der Liga. Und jetzt dieses Jahr weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht so genau, wie der sich zusammensetzt. Ich glaube, aus dem Rückraum halte ich ja relativ viel. Ich denke mal, das ist nicht so hoch gerankt. Ich habe keine Ahnung.
Genau, da kriegst du ein bisschen weniger Punkte für. Noch mehr kriegt man quasi für von außen, vom Kreis. So genau. Je schwerer der Wurf zu halten ist, so ganz vereinfacht gesagt. Ja. Du bist in der Tat Nummer 4 und wenn ich mir die anderen Namen mal so angucke, Landin, Möller, Milosavljev, das klänge ja auch relativ absurd, wenn du nach der Leistung in die zweite Liga runtergehen würdest, was ja auch der Plan von niemandem ist, ne? Aber wenn ich mir denke, wir verabschieden den viertbesten HBL-Torwart statistisch gesehen in die zweite Liga, das klingt ja auch irgendwie absurd. Ja. Kannst du uns ein bisschen erzählen, du hast gerade schon gesagt, also die Handballtradition in Minden, ehemals Grün-Weiß-Dankersen. Ich glaube, das muss ich hier, jeder, der hier zuhört, wird ungefähr wissen, wovon ich spreche. Das macht es ja manchmal in solchen Momenten, glaube ich, sogar noch schwerer. Wie ist das so? Kommen da mal Gesellschafter um die Ecke, kommen Fans, hört man mal was in der, Fußgängerzone, wenn du unterwegs bist? Spürst du Druck von außen? Äußern die Leute was?
Also es gibt schon mal einen dummen Spruch natürlich, das ist klar, ne? So, was habt ihr da jetzt wieder am Wochenende gemacht? Also wenn man jetzt hier beim Bäcker irgendwie einkauft oder so, jetzt schon heute hatte ich jetzt wieder so eine Situation, ne? So, nächstes Mal gewinnt er aber wieder so von wegen, ne? Aber das hört man natürlich dann immer gerne, ne? So, ne? Oder es gibt ja auch ganz viele.
Ja, aber das ist ja ein netter Hinweis.
Genau. Es gibt auch ganz viele Weltmeistertrainer halt hier, ne, die halt wissen, wie man die Aufstellung machen muss und sowas. Aber
Witz.
Ich finde, das
sind in Minden nicht 80 Millionen Fußball-Bundestrainer, sondern da sind es dann 100, was weiß ich, GWD-Trainer.
Genau.
Sehr geil.
Aber es zeigt ja auch einfach, dass es halt die Leute hier mitnimmt, ne? Und dass es die Leute interessiert und so. Und das ist ja schön, ne? Also in Berlin hätte ich halt nackt über die Straße laufen können und es hätte niemanden interessiert, so, ne?
Da bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Ja, gut, nicht vielleicht ganz so, aber so, du weißt ja, was ich meine und so. Und das macht ja diesen Charme in diesen Handballnestern auch aus, so wie halt Minden halt eins ist. Und das ist natürlich hier war viel im Umbruch, auch so mit der Hallengeschichte und sowas, das habt ihr ja auch alles mitbekommen. Mhm. Und das ist einfach schwer jetzt momentan und keiner weiß so richtig, wo geht's jetzt hin mit dem Verein. Und da fragen dann natürlich auch mal Leute so, sag mal, was ist denn bei euch da los und so. Und
Kannst du uns das ein bisschen, ehrlich gesagt, ich war total perplex, als es auf einmal hieß, es war ja eine Brandschutzsache, um es jetzt nicht zu weit aufzuführen, warum dann ihr ein Jahr in der Kreissporthalle Lübbecke oder ein halbes war es, glaube ich, gespielt habt, auf einmal dann doch wieder Kamperhalle. Ich habe schon mal gehört, man könnte da vielleicht so ein Fertigbau, den man wieder abbauen kann, übergangsweise. Ich blicke ehrlich gesagt nicht mehr durch. Wie ist denn gerade der Stand mit der Halle?
Also aktuell ist der Stand so, dass wir ja, in der Kamphalle spielen und nächstes Jahr noch da spielen sollen bis April. Und danach wieder nach Lübeck umziehen müssen, weil dann nochmal ein paar Sanierungssachen da gemacht werden, wovon man aber eigentlich okay. nicht sieht, also auch wieder irgendwelche Brandschutzsachen. Und dann wiederum, glaube ich, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren oder so, könnte man wieder in die Kamperhalle dann zurück. So, so ist irgendwie
okay.
der Plan. Und
ja. Ach so, aber schon lang. Okay, anderthalb, also April, nee, okay. Also man würde quasi über eine Saison dann wieder komplett in der Hand, genau. in die andere Halle ausweichen müssen.
Genau,
okay.
ja.
Ist ja deine alte Heimat. Wie war das eigentlich? Da hört man immer so ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben behauptet, das wäre wie wenn im Fußball Schalke im Dortmund-Stadion spielen müsste. Andere sagen, ja, so groß ist die Rivalität dann doch nicht. Ich weiß nicht, du kennst beide Vereine sehr gut, warst vor ungefähr 10 Jahren in Lübbecke. Ja. Wie siehst du es?
Also ist es schon so, als wenn Schalke im Dortmund-Stadion spielen würde. Aber
schon.
Ja, das ist schon so, finde ich. Aber es ist halt auch so, dass im Dortmund-Stadion ja geile Stimmung ist. Und deswegen ist es eigentlich egal, wo man spielt. Also man muss ja auch sagen, in der Lübecker Halle, da reichen ja irgendwie 800 Beklopfte und dann ist die Halle richtig laut. Ne? Und das ist das Plus von dieser Halle, sage ich mal. Und das kriegst du vielleicht in der Kamperhalle mit 800 Leuten nicht so hin. Ne? Und das war dann schon ein Vorteil, so gerade in der Corona-Phase, da brauchten wir vielleicht nicht so viele Leute, um da halt Richtung Stimmung zu haben, aber natürlich ist es auf Dauer schwierig, immer hin und her und Sponsoren wissen nicht, was kriege ich denn hier für mein Geld und Spieler wissen nicht, sag mal, wo spiele ich überhaupt, wenn ich da hinwechsel und so und da ist einfach schwierig so zu planen und da auch eine Mannschaft aufzubauen vernünftig und so, ne?
Ja. Weißt du, wie es so für die Fans ist? Also sagen da, ich meine, die Reise ist ja jetzt nicht ultra weit, aber wenn du in Minden selber wohnst, hast du die Halle um die Ecke, so ist ja, glaube ich, schon, musst eine halbe Stunde oder was fahren.
Ja, das macht natürlich einen riesen Unterschied, ob du halt diese halbe Stunde halt hast und so. Es war ja auch, also gerade früher so, da erzählen halt immer noch Leute halt auch von, dass früher waren ja die Spieltage immer Samstag 19 Uhr und dann war das halt hier wie so ein Fest, ne? Dann bist du da zum Handball gegangen, hast du da ein paar Kaltgetränke auch genommen und dann bist du vielleicht noch ein bisschen in die Stadt gegangen und dann nach Hause so, ne? Und natürlich, wenn du jetzt in Lübeck spielst an einem Sonntag um 16 Uhr, dann überlegst du dir das, ob du deinen ganzen Sonntag da irgendwie, ja, kann ich schon ein bisschen verstehen, ne?
Und ja, verstehe. Wer ist denn daran schuld, dass diese Anstoßzeiten
gehen? Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich komme ehrlich gesagt nicht drauf. Ja. Da hüllen wir mal lieber den Mantel. Nein, ich weiß, das ist eine große Diskussion, aber oh Gott,
ach so,
die EU hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich hatte schon das Gefühl, dass der Handball das mal braucht. Klare Zeiten,
ja.
Überwand.
Ich finde auch, dass das gut ist eigentlich. Ne? Und ich finde auch, dass Sky natürlich, ich habe das ja vorher ja auch miterlebt schon, dass Sky halt dem ganzen Produkt Handball-Bundesliga mega gut getan hat. Ne? Dass es halt so viele Bilder gibt und so und man die Chance hat, das zu gucken. Nur was halt ein blöder Nebeneffekt ist halt, dass dann auch der eine oder andere sagt, so, oh nee, geil, meine Couch ist so bequem, da quäle ich mich doch nicht in die Halle, um das anzusehen. Ne? Und ich sehe es viel besser.
Ist das schon so? Okay, ja. Ja, aber dieses Gefühl in der Halle, ich weiß, also die Kamperhalle ist ja auch noch sehr speziell, die ist ja so steil, da hat man ja jederzeit Angst, in den Tod zu stürzen, ehrlich gesagt, wenn man ganz oben ist. Aber das kann, also ich gucke natürlich auch, ich meine, dass ich mir Kiel oder was im Fernsehen angucken kann, bin ich schon sehr froh und ich bin ja leider da eh gebrandmarkt, weil in München haben wir nun mal keinen Handball-Bundesliga-Verein, aber so ein Hallenbesuch auf Dauer ersetzt das doch nichts, oder?
Nee, ich bin da der gleichen Meinung, ne? Aber ja, vielleicht der ein oder andere mag es anders sehen, auch jetzt mit Corona und so. Vielleicht verändert sich das auch wieder, wenn die Leute mal wieder ein bisschen nicht mehr so phlegmatisch sind, nicht mehr so eingeschlafen.
Stimmt. Braucht wahrscheinlich auch Zeit. Ja. Nochmal ganz kurz zur Halle. Die ist ja schon sehr speziell so. Die hat da hinten so in den Katakomben ihre Tatanbahn und so und hat ja schon, die hat ja noch viel mehr diesen Turnhallen-Charme als jetzt so eine Riesenarena wie Kiel oder Mannheim oder so. Mhm. Wie fühlst du dich so zu Hause in der Halle? Sind dir die großen Arenen lieber oder magst du auch diesen Charme ein bisschen?
Ich finde das saugeil eigentlich so, dass also dass es halt alles nicht so Hochglanz ist und neu und ich finde, das ist halt auch die Chance, die GWD eigentlich hat, so als Image zu verkaufen, dass wir halt hier der bodenständige Club sind, hier nicht in so einer riesigen Megastadt sind und alles nicht so nasehoch und Hochglanz ist, sondern alles so ein bisschen bodenständiger halt. Und das finde ich, kann man noch viel mehr irgendwie nutzen so. Und ja, ich finde es halt auch, ich brauche das auch nicht. Ich komme auch vom Dorf so und das ist eigentlich alles schon so fein, wie es ist, ne?
Ja, da kommen wir direkt drauf. Ein wunderschöner Name, den ich da wieder gelernt habe, dein Heimatdorf. Verrate ich euch allen gleich. Hab ich wieder was Neues für mich gelernt. Wenn wir noch einmal ganz kurz mal nach oben gucken in die Tabelle. Es wird ja so langsam heiß. Zwischen euch und Balingen wird es richtig heiß. Das wird sich mutmaßlich am letzten Spieltag entscheiden. Hoffen wir zumindest alle. Das ist für uns von außen natürlich immer am spannendsten. Dir seien natürlich die Daumen gedrückt, dass ihr es früher schon geschafft habt, aber das wird wahrscheinlich ein hartes Stück Arbeit. Wenn wir ganz nach oben gucken, Magdeburg scheint weg, Platz 2 ist immer noch eng. Drückst du da irgendwem die Daumen? Wie ist so deine Sicht auf diese ganzen Plätze? Auf einmal könnten die Rhein-Neckar-Löwen wieder Sechster werden und auch noch international spielen. Es ist echt irre, was da irgendwie noch geht. Schaust du dir das auch an oder hast du da gerade gar keine Zeit für bei dem Stress, den ihr
habt? Ach doch, ab und zu schaue ich da mal drauf und gucke mir das an. Und ja, ich finde es halt generell schade irgendwie, dass es nur 2 Champions League-Plätze gibt in der Bundesliga. Das war ja früher auch anders. Also ja. Das finde ich dann immer schwierig da, weil ich finde die Mannschaften, die da oben stehen, die 4 Mannschaften, die sind alle top, die arbeiten alle gut, die gehören eigentlich in der Champions League, finde ich auch. Und ja, dann ist es halt schwierig da irgendwie, ich weiß nicht, ich mag Flensburg gerne. Wenn es die noch schaffen, würde ich mich freuen, aber ja, das ist eigentlich auch nicht so mein Ding. Ja.
Okay. Ein bisschen Daumen drücken für den Ex-Verein oder so? Oder bist du da?
Och, ja, nö.
Geht so, okay. Also du bist wenigstens offen und ehrlich.
Ja, was ist denn da,
ne? Und war ja jetzt auch, wir wissen glaube ich alle, war auch nicht die Zeit, die dich sonderlich glücklich gemacht hat. Da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zurück. Magdeburg, warum sind die dieses Jahr aus deiner Sicht in der eigenen Liga? Krasserweise, so muss man es ja, finde ich, echt sagen.
Also ich finde, die spielen halt den besten Handball, ne? Also das ist ja Wahnsinn, wie wenig Fehler die machen, wie die aufs Tempo drücken. Und ich fand Lagergren bei Magdeburg fand ich unfassbar gut, ne? Der jetzt ja bei Rhein-Neckar ist. Und dachte so, naja gut, jetzt wird schwer, den zu ersetzen. Und dann holen sie halt diesen Magnussen, der ist halt so wie der, nur noch mal eine Stufe besser, finde ich. Ne? Also noch mal, oder zumindest irgendwie konstanter oder was weiß ich. Und das finde ich schon krass halt, ne? Wie sie halt immer wieder schaffen, da solche Spieler, die halt in das System auch passen, da aus dem Hut zu zaubern. Das war schon beeindruckend irgendwie. Ne? Und da kann man nur Respekt zollen, irgendwie auch Bennett Wiegert und so, wie der da halt geschafft hat, das da so aufzubauen. Ne? Ich weiß ja nicht, wer da noch so dahinter ist. So, man sieht ja immer nur Bennett, ne? Und
Genau, ich glaube auch wirklich, was Scouting angeht, macht er das mit Yves auch, ich weiß nicht, ob wirklich in Eigenregie, aber die machen schon sehr, also hängt sehr viel bei ihm, so habe ich das zumindest immer verstanden. Ich danke dir schon mal sehr für Teil 1. Jetzt haben wir es ja schon angerissen. Gleich sprechen wir über deine Herkunft, ein wunderbarer Ort, wo du geboren wurdest und wie dann so dein sportlicher Verlauf war. Ihr wisst ja inzwischen, wie das läuft. Und davor gibt es noch einen ganz kurzen Werbehinweis für euch alle. Bis gleich. Guten Morgen. Also, wenn bei euch überhaupt auch gerade Morgen ist, so klingt auf jeden Fall mein Morgen immer. Was ist das? Das ist mein Shaker von Athletic Greens. Der ist gut halb voll mit Wasser und ein Messlöffel AG1 ist drin. Das nehme ich jeden Tag, um sicher zu sein, dass ich meinen Körper bestmöglich unterstütze in Sachen Nährstoffaufnahme. Was ist in AG1 alles drin? Folat, habt ihr sicher schon mal gehört. Pantothensäure, ganz wichtig für den Stoffwechsel und die Vitamine B12, B6 und B2, das berühmte Riboflavin. Also mein Biolehrer früher, der hat das immer total abgefeiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch, ist auch eigentlich egal. Wie hilft euch das? Es hilft euch bei der Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung. Also mir vor allem bei der Müdigkeit, Ermüdung ist dann vor allem für die sportlich sehr aktiv sind, ein Riesenthema. Das Coole an AG1 ist ja ein Pulver, deswegen mega effizient und leicht aufzunehmen. Für den Körper hilft euch einfach, wie gesagt, bei der täglichen Nährstoffversorgung. Ich würde euch das Abo-Modell von AG1 gerne nochmal kurz vorstellen. Kriegt ihr jeden Monat frei Haus geliefert. Wie oft ihr es geliefert haben wollt, der Rhythmus, das könnt ihr natürlich beliebig anpassen, so wie ihr es braucht. Und ihr könnt es erstmal echt richtig lang entspannt testen. 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und ihr könnt es natürlich auch übrigens einfach einmal bestellen, wenn ihr wollt. Geht auch. Das Coole ist halt bei einem Abo, wenn ihr zum Beispiel auf athleticgreens.com/handaufsharz vorbeischaut, kriegt ihr ja von uns ein Vitamin D Jahresvorrat und 5 Travel Packs dazu, wenn ihr euch das AG1 Abo holt, unter athleticgreens.com/handaufsharz. Auch in den Shownotes der Link. Malte, bevor ich das vorwegnehme, sag du doch gerne, wie heißt die wunderschöne Stadt, in der du geboren bist?
Rehburg Loccum. Und genau, das Dorf ist Loccum und da bin ich, da bin ich aufgewachsen, ja.
Ach so, ich meinte jetzt, da bin ich ja völlig falsch. Ich bin, bei mir steht Neustadt am Rübenberg.
Ah ja, da bist du in die gleiche Falle getappt wie schon viele vor dir, weil das ist nämlich mein Geburtsort.
Okay.
Weil Loccum ist nämlich das Dorf, wo ich halt, wie gesagt, aufgewachsen bin und da gibt es halt nur kein Krankenhaus. Und
dann ist halt nach Neustadt jetzt verstehe ich. Ach so, ich fand das irgendwie, ich weiß gar nicht, kennst du da den Wortersprung sozusagen, warum am Rübenberge?
Das finde ich irgendwie saugeil. Nee, kenne ich auch nicht, aber finde ich auch so witzig eigentlich. Ne? Müsste man mal rausfinden.
Und jetzt bin ich, und da ist Rehburg Loccum mit 2C und da geht es rum um das Steinhuder Meer.
Genau.
Was ist das bei euch so eine kleine Berühmtheit? Ich habe vorhin gelesen, das größte Meer Niedersachsens, so wird es beworben.
Ja, genau, das ist halt so ein sehr großer See und auch ein Urlaubsort, also da kommen viele Holländer mit ihren Wohnwagen hin und sowas. Und
alles klar, bisschen, okay. Ne? Ja. Okay. Aber das heißt, du musstest dann wirklich, also deine Mutter musste für deine Geburt einmal ums Meer rum sozusagen.
Richtig, genau.
Und hat dich auf der anderen einmal auf der anderen Seite des Meeres dann zur Welt gebracht.
Genau.
Sehr schön. Du hast schon irre jung angefangen beim Handball, ne? Mit 5 Jahren
wurde mir gezwitschert.
Ja. Krass. Das ist ja schon sehr früh, oder? Wer hat dich da hingeschleift in die Halle?
Ja, also ich wollte unbedingt auch hin. Also mein Papa hat selber Handball gespielt so mein Bruder hat dann halt auch, der ist 2 Jahre älter, hat dort schon gespielt und ich wollte dann auch unbedingt ganz schnell da hinterher und auch einen Ball in der Hand nehmen und den ins Tor werfen und so, ja.
Mhm, Dein Bruder, den holen wir auch per Sprachnachricht gleich mal dazu. Wichtige cool. Bezugsperson für dich, ne? Ihr versteht euch extrem gut.
Ja. Ja, ist so meine wichtigste Person, sag ich mal. Mit dem habe ich auch in Hannover 2 Jahre zusammen gewohnt, in der Zeit, wo ich da gespielt habe, ja.
Mhm. Krass ist das, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe total vernünftiges Verhältnis. Ich habe ja 4 Geschwister mit allen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit einem von denen zusammen zu wohnen, ehrlich gesagt. Das wäre mir dann doch. Wart ihr schon immer so ein sehr enges Brüderpaar sozusagen, immer sehr gut miteinander?
Ja, immer. Also wir sind ja knapp 2 Jahre auseinander und verstehen uns halt sehr gut und gleichen Interessen so, spielt halt auch Handball und da.
Und in der Zeit in Hannover hat er aber nichts in die Handballrichtung gemacht oder doch? Oder was hat er in der Zeit gemacht,
wo du da warst? Er hat in der Zeit dann in Hildesheim, glaube ich, gespielt, also Eintracht Hildesheim, Liga da und hat halt studiert, genau.
Ja. Okay, doch, also auch nicht ganz so hochklassig wie du, aber doch eine solide Hobbyhandballerkarriere sozusagen gemacht.
Ja.
Alles klar. Dann hören wir mal, was der uns so verrät und rüberschiebt.
Moin ihr beiden. Die lustigen Anekdoten oder Geschichten überlasse ich lieber Malte beim Erzählen. Aber eine Frage, die mich jetzt seit geraumer Zeit quält, Malte, ist, vor allem wenn ich dich gestern wieder 2 Kopftreffer einstecken sehe, bist du noch zufrieden mit deiner Wahl des Torwarts? Dies war ja nicht ganz freiwillig damals. Malte wollte nämlich dann schon bei den Älteren, bei mir in der Mannschaft mitspielen und das hat unsere Mutter ihm nur erlaubt, wenn er nicht ins Feld geht, sondern sich ins Tor stellt. Ja, und jetzt frage ich mich das halt, ob du damit zufrieden bist oder lieber ein Feldspieler wärst. Kannst du ja mal was zu sagen, sonst beste Grüße an euch und viel Spaß noch. PS, ich bin stolz auf dich.
Sehr, sehr schön. Jonathan heißt er übrigens. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt,
genau. Dein
Bruder. Das ist ja, Das kann ich ja gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendein. Aber das Letzte, was ich einem zu Kleinen erlauben würde, ist, sich ins Tor zu stellen, wenn er bei den Älteren mitspielt, wo er die ganze Zeit nur abgeschossen wird. Bei der Logik komme ich irgendwie nicht ganz mit. Warum wollte deine Mutter das genau so haben?
Ach, war in der Zeit irgendwie so, dass ich öfter auch mal krank war und so. Und dann hat sie mal, also mein Vater war dann Trainer bei uns oder bei meinem Bruder halt und meinte so, komm, nimm den mit, aber dann stell ihn nur ins Tor, so, da muss er nicht so viel laufen. Und
so, okay.
Ja, so war das dann halt so ein bisschen.
Ach und, ja. So, das hatte nichts jetzt mit Zweikampfhärte oder so, sondern dass du dich nicht, du dich nicht zu sehr verausgaben musst
beim Laufen. Ja, es gab auch mal ab und zu so dann in meiner Jugend auch das Problem so, dass ich nicht so gern abgespielt habe und sowas und es kann auch sein, dass es bei den Älteren da, dass die dann irgendwie einen Hals hatten oder sowas. Aber das weiß ich nicht mehr so genau, war eher so das mit der Krankheit dann so ein bisschen präsenter.
Ja. Oh Gott, aber wenn der Kleinste sich immer den Ball nimmt und nicht weggeben will, ist natürlich, okay, aber was irgendwas Ernstes oder die kenne ich ehrlich gesagt nicht die Geschichte, was hattest du da in jungen Jahren?
Ja, ich hatte so als junges Kind so eine Luftröhrenverengung, hatte ich immer ganz viel Lungenentzündung, also bestimmt so 8, 9 Stück innerhalb von kurzer Zeit und ja, das ist dann so mit dem Alter rausgewachsen und von daher merke ich da jetzt auch nicht mehr viel von. Ich hatte dann immer noch eine Zeit lang so Probleme mit der Kondition und sowas, aber das ist jetzt auch im Herrenbereich jetzt eigentlich dann weg gewesen, sag ich mal.
Okay. Krass, das habe ich noch, Luftröhrenverengung habe ich noch nie gehört.
Ja, ist auch
ein
sehr
Glück,
selten,
dass du noch so hochgeschossen bist.
Genau.
Hattest genug Platz sozusagen
genau,
auf deinen 2,08 Meter sind's, ne?
Ja, ja.
Da konnte sich noch viel, viel verwachsen. Hm. Wieso bist du eigentlich nicht Basketballer geworden mit der Größe?
Ja, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich hatte da im Dorf, da in Loccum, da gab es halt nur Handball und Fußball und und Tennis haben wir auch noch gespielt und dann gab es halt irgendwie auch keinen Platz irgendwie für Basketball. Basketball habe ich dann so erst später dann in der Stadt kennengelernt, fand das dann auch cool und so und dann haben wir mal so viel auf dem Freiplatz gezockt dann in meiner Zeit in Hannover, aber dann war es ja auch schon ein bisschen spät und so, ne? Und ja. Und genau, und einmal war es auch so, ich weiß nicht, haben wir mal so ein Schulturnier mitgespielt und dann haben wir halt da so gespielt als Handballer, ne? Und dann mit richtig anfassen und sowas und dann gab es dann dauernd so rausgeflogen, was ist das für ein Sport? Darf man sich nicht mal hier richtig angehen und sowas, ne? Und ja. Habe ich dann später erst verstanden.
Da ist Basketball echt sehr anders, ne? Das ist sehr witzig, okay, weil der, ja, ist eine ganz andere, ich kann das gar nicht, ich finde jetzt auch nicht, ich finde immer körperlos und so ist auch Quatsch, wenn ich mir gucke, wie die Center sich teilweise rumrempeln, ne? Aber du darfst halt, ich glaube, so der große Unterschied ist, beim Wurf darf halt gar kein Kontakt sein, weil du sonst auch quasi keine Chance hast, den unterzubringen, ne?
Ja.
Und wie ist es, also du hast schon gesagt, war dann ein bisschen spät, aber bist du im Basketball auch sehr talentiert oder bist du dann doch, ist gut, dass du beim Handball geblieben bist?
Naja, weiß nicht, also jetzt sehr talentiert würde ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, vielleicht hätte ich mir das auch irgendwie angeeignet, so wenn ich rechtzeitig angefangen hätte oder so, aber jetzt mal so ein Dreier kann ich vielleicht mal treffen, aber das war es dann auch, ne? Ja.
Okay. Ja, inzwischen müssen ja alle werfen können, das stimmt, auch die Großen. Früher waren die nur unterm Korb, das ist jetzt auch nicht mehr. Ja. Jetzt musst du auch die Frage deines Bruders beantworten.
Ach,
bist du eigentlich glücklich, dass du die undankbarste Position im Handball spielst immer noch?
Ja, ich find's geil eigentlich, ne? Ich find's cool, dass man halt Spiele entscheiden kann, dass man so einen großen Anteil hat und da so in der Verantwortung auch steht und so und das ist eigentlich schön, ne? Also dass du da so viel tun kannst und und mit den Kopftreffern ist natürlich so eine leidige Geschichte, sag ich mal. Also ich finde halt das irgendwie ein bisschen ungerecht, weil kriegst du einen ins Gesicht und kannst eigentlich nichts dagegen tun, ne? Also du kannst natürlich versuchen, dich zu schützen und sowas, aber ich sag mal, früher, wenn du im Sandkasten einen mit der Schaufel über den Kopf gekriegt hast, dann hast du entweder zurückgehauen oder die Mutter gerufen und die hat dann den bestraft, ne? Und so, und die Spieler kriegen dafür keine 2 Minuten und selber kannst du auch nicht zurückhauen, weil dann kriegst du selber halt was, ne? Kriegst du selber eine Strafe. Und das finde ich halt so ein bisschen schwierig an der ganzen Geschichte. So, ich bin damit fein, dass man mal eins ins Gesicht kriegt und so, aber es wäre schön, wenn es dafür auch was gibt. Und ich glaube, nächstes Jahr wird das auch geändert. Nächstes Jahr ist, glaube ich, so, wenn du von außen stehen bleibst und er dir dann direkt ins Gesicht wirft, dann gibt es auch 2 Minuten. Also ich.
Ach, okay. Wie beim 7 Meter dann
das,
quasi.
Genau, das habe ich irgendwo gelesen.
Ah.
Und
das wusste ich noch gar nicht.
Genau, okay. Ich finde halt so im Gegenstoß oder so, oder wenn du dich da bewegst, wenn du da rumhampelst und dann mal einen ins Gesicht kriegst, so, oder die erste Aktion war so, da wurde der Weiß umgeklopft von irgendwem von uns und dann hat er mir ins Gesicht geworfen. Passiert halt so, ne? Was soll er machen? Ne? Aber wenn du so ganz frei bist, weiß ich nicht, ob das sein muss, ne?
Okay, okay. Aber und das, also das wäre schon dein Wunsch, dass, ja, okay, Tempo-Gegenstoß im hohen Tempo, aber so grundsätzlich, so wie ich dich verstehe, 2 Minuten, wenn ohne Kontakt, freier Wurf ins Gesicht. So, das wäre die Richtung, die
du... Ja, der Tor, und wenn der Torwart sich da nicht bewegt oder so, ne, dann, also was er da macht, kann sich nicht in Luft auflösen. Ja, oder halt, aber ja, man kann sich ja nicht wehren, ne? Also ich würde mich auch selber...
Ich wollte gerade, ne? Da bin ich jetzt gespannt, was ist dein Alternativvorschlag? Dass du einmal zurückwerfen darfst?
Ja, vielleicht so. Ich sag ja so, die Feldspieler, bei denen ist es ja so, die teilen ja auch mal aus, ne? Dann gibt's da mal einen auf die Mütze und das sieht der Schiri dann vielleicht nicht und dann denkst du dir als Angreifer, Mann, den hau ich jetzt aber zurück, ne? Und dann gibst du dem mal eine zurück, so. Und das ist halt Handball so ein bisschen, ne? Alles im Rahmen natürlich, man will keinen verletzen, aber dass man auch sich da so ein bisschen gegenseitig halt bekämpfen kann. Und das ist halt das Torwart manchmal dann in der Hinsicht, finde ich, schwierig. Ne?
Ich finde auch, es ist Teil unseres Sports. Ne? Das macht es irgendwie aus, dass man genau so ein bisschen auch dieses One-on-One, ey, wer ist jetzt wirklich der Stärkere, wer erträgt noch mehr, so ein bisschen gehört das dazu. Also ich höre schon raus, so ganz hundertprozentig zufrieden bist du mit deiner Position doch nicht.
doch, alles gut.
Nein, du hast ja auch eine ganz solide Karriere als Torhüter gemacht. Ich weiß noch, Lütti, das ist jetzt schon, wie lange ist das her? Da war er noch in Erlangen, wahrscheinlich 2 Jahre oder so, als der im Podcast war. Der hat mit einem ganz euphorischen Ja geantwortet, als ich ihn gefragt habe, ob Torhüter im Endeffekt alle irgendwie einen Dachschaden haben. Wie ist das bei dir?
Also ich glaube, als ich in die Liga gekommen bin, da war ich so ganz ruhig und kontrolliert und so und irgendwann, ich glaube, es ändert sich einfach, weil du auch, ja, natürlich auch Druck hast und sowas und als Torwart nochmal ein bisschen mehr Druck hast und dann einfach auch manchmal ein bisschen frei drehst und ja, ich glaube, irgendwo hat dann da jeder so ein bisschen einen an der Mütze, also das ist schon so.
Ja. Sind das auch einfach Emotionen, die raus müssen? Das, was du gerade beschrieben hast, du kannst ja körperlich nicht wehren, du musst es auf eine andere Weise irgendwie rausbringen.
Ja, kann gut sein, dass man das dann irgendwie anders durch Rumschreien, durch irgendwie rumtanzen, rumhüpfen da irgendwie so, dass es dann irgendwie muss es raus und ist ja auch besser, als wenn man das so alles in sich reinfrisst, so, ne, ja.
Total, ich mag das auch total. Das sind für uns ja immer die geilsten Bilder, wenn es eine Riesenparade gibt und dann dreht der Torwart für sich selber einmal durch, während alle anderen schon weiterspielen. Das ist einfach herrlich. Ja. Was hättest du für dich eine Position im Feld oder was hast du gespielt? Weißt du das noch? Als du warst du damals schon sehr groß gewachsen?
Ja, ich war immer schon groß und habe dann irgendwie so Rückraummitte da gespielt oder sowas und ja.
Genau. Ja, wobei wäre ja eher halb links dann das Richtige gewesen.
Ja, das war halt noch so in der D-Jugend, glaube ich. Da habe ich dann Rückraummitte gespielt. In der C-Jugend durfte ich nochmal 2-3 Mal ins Feld dann und habe dann da halb links gespielt. So. Aber ja, wäre dann wahrscheinlich die richtige Position geworden. So für den Lemke-Style vielleicht irgendwann in der Abwehr oder so. Ne? Ja.
Oh ja, gut, da hättest du natürlich, ich glaube, zu Finn fehlen dir wahrscheinlich 20, 30 Kilo oder so.
Gefühlt. Ja, gut, hast recht. Ja, ja, der bringt natürlich...
Das ist ja aber gut, das hättest du ja auftrainieren können. Ne? Ja. Aber war das schon, hat sich das relativ schnell abgezeichnet, dass du im Tor großes Talent hast und mutmaßlich auch dort bleiben wirst?
Ja, also was heißt denn das? Also wie sieht man das? Ne? Also es macht natürlich Spaß erstmal, das ist glaube ich wichtig und es macht natürlich auch mal Spaß, wenn du dann Bälle hältst und sowas. Ja, und ich bin dann halt ja irgendwann ins Sportinternat gegangen und dann ab dann wollte ich es eigentlich so wissen. Ne? Ich war dann ja in Groß-Weichstadt auch 2 Jahre.
Genau.
Und,
genau. 2008 bist du darüber, ne? Das heißt, genau. Da warst du, jetzt muss ich rechnen, warst du 16?
Genau, so 15, 16 war ich so. Und ja, da war es dann für mich so klar, okay, du willst das irgendwie versuchen, in der Bundesliga zu schaffen. Und ja, ich hatte da halt hier so eine Niedersachsen-Auswahl gespielt vorher und dann da halt Bayern-Auswahl, aber war jetzt nicht so vorgezeichnet irgendwie, ne?
Ist. Ja, ich überlege jetzt gerade, du hast natürlich einen guten Punkt, wie sieht man das? Bei einem Feldspieler wird es, glaube ich, dann läuft schon relativ schnell auf Tore raus, ne? die viele Tore machen, sind dann erstmal im Fokus. Ich weiß nicht, ich habe mal mit einem richtig Talentierten zusammengespielt, bei dem, das war C-Jugend oder was, der hat halt auch mal einen Ball mit dem Fuß aus dem Kreuzeck geholt, so, ne? Das konnte, das, ich habe nie einen sonst mit einem zusammengespielt, der das in dem Alter schon konnte. Weißt du, das ist vielleicht so. Ich weiß, du bist ja auch sehr beweglich für deine Größe. Ist das vielleicht dann so ein Ding, dass man merkt, der kriegt vielleicht den Fuß schon nochmal höher als andere in seinem Alter? Solche Sachen? Oder ich weiß auch nicht, wie man einen Torwart misst. Oder ob nur an Paraden, an der Zahl?
Ja, beweglich schon. Und dann wahrscheinlich manche Spiele einfach dann in wichtigen Situationen da irgendwie dann gute Spiele gemacht oder sowas. Ne? Und dann... Ja, anscheinend ist der ja in Großwallstadt, bin ich da irgendwie aufgefallen vorher oder so, dann haben die mich da halt dahin geholt und dann bin ich ja dann irgendwann 2 Jahre später zurück nach Hannover und
also Großwallstadt ist ja jetzt auch nicht der nächste Weg, ne? Nee. Da hast du schon von dir aus eine ganz schöne Strecke Richtung Süden gemacht, von Niedersachsen bis nach Bayern, aber die sind auf dich zugekommen.
Genau.
Haben angefragt, ob du dir vorstellen könntest, da hinzugehen.
Ja, ich hatte so ganz klassisch, wie das früher so war, da irgendwann so einen Brief im Briefkasten bei meinen Eltern.
Ach, okay.
Ja, ja.
Okay.
Das war halt so. Und ja.
Und weißt du das, ob die dich bei irgendeinem bestimmten Spiel gesichtet hatten oder warst du bei irgendeinem Bezirketurnier oder irgendwie sowas?
Ja, ich war bei so einer DAB-Sichtung, heißt das, also wo dann diese ganzen Landesauswahlen gegeneinander spielen. Und da hat mich da anscheinend irgendwer gesehen. Ich glaube, da war das dann. Und ja. Und dann ging das so los.
War für dich, mit 16 emanzipiert man sich, 15, 16, so langsam ja schon von den Eltern. Trotzdem war es für dich hart, so weit wegzugehen von zu Hause?
Ja, schon. Also ich bin auch schon sehr heimatverbunden und das war schon krass. Also so auch natürlich so Heimweh und sowas. Und für mich, ich habe das immer erstmal so gesehen wie so ein Auslandsjahr. Weißt du, so andere gehen dann in dem Alter ein Jahr nach Amerika oder sowas und dann gehe ich halt nach Bayern, ist ja quasi auch Ausland, ne?
Ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich wieder, was wir für einen Ruf bei euch da oben haben.
Ja, ja. Obwohl, die würden auch schimpfen, wenn ich sagen würde, dass ich nach Bayern gegangen bin, weil das ja alles da Franken irgendwie und das darf man ja auch nicht durcheinander kriegen. Ne? Ja.
Das ist denen auch nochmal wichtig, ne? Genau. Mir ist das alles, oh Gott, mir ist das irgendwie alles so egal, aber die
Franken hast mich auch heute mit Moin begrüßt, ne? Also hast mir auch, das passt ja irgendwie als Münchner eigentlich auch nicht so, ne? Ja.
Habe ich. Ja, ich bin da so, ich muss dir sagen, ich bin so ein ganz harter Kopist. Das Wort habe ich mal irgendwie, wenn ich mit Leuten reden, die Servus sage, dann sage ich Servus. Ich gebe irgendwie immer das zurück, wie die Leute mit mir sprechen. Und bei dir hatte ich wahrscheinlich instinktiv das Gefühl, du sagst wahrscheinlich eher Moin.
Ja, genau.
Das ist bei mir ganz komisch so. Deswegen bin ich da gar nicht nirgends zu Hause und überall so ein bisschen.
Ja.
Du hast schon gesagt, 2 Jahre später danach zurück nach Hannover, hatte das was mit Heimweh zu tun oder hatte das mit der Aussicht dort zu tun oder warum bist du wieder zurückgegangen?
Ja, in Großwallstadt gab es auch Schwierigkeiten da mit diesem, da gab es ja so ein Handballleistungszentrum oder das gibt es jetzt ja immer noch und das da irgendwie so zu finanzieren und sowas und ja, dann hatte ich auch, muss ich sagen, Probleme da im bayerischen Schulsystem so richtig Schritt zu halten. Das ist auch eine harte Nummer, muss ich sagen.
Ach krass, okay, ist das so, okay.
Ja.
Ist das so unterschiedlich dann doch?
Ja, genau. Und und das waren dann für mich so Gründe und dann Hannover halt näher an der Heimat natürlich auch, dann da wieder zurückzugehen und Hannover hat auch ein super Sportinternat und dann bin ich halt da hingegangen, genau.
Ja, genau, ich glaube, das haben wir doch gar nicht gesagt. Also da, wo du herkommst, das ist so 20 Kilometer, wenn man Flughafen Hannover noch ein bisschen weiter fährt sozusagen, ne? Dann ist man in deiner Heimatecke, über die
genau.
Wir vorhin geredet
haben. Ja, genau.
Ja. Und Schule, das heißt, ach so, du hast den Abschluss dann auch wieder, bist ja ungefähr mit 18 dann zurück, Abschluss hast du dann auch wieder in Hannover gemacht und das ging auch ein bisschen besser wieder, als es in Bayern ging mit der
genau,
Schule?
Genau, ja, das ging dann, ganz gut, das war auch eine Sportschule, die haben auch Rücksicht genommen dann darauf, dass man auch öfter nicht da war, das war halt dann in Bayern auch schwierig, ne? Ja.
Ah ja, okay, ja gut, aber dann, in Großwallstadt sollte man darauf doch, da würde ich mich schon wieder nur aufregen. Wie waren deine Eltern da? War denen das schon wichtig, dass die Schule auch funktioniert neben dem Sport?
Ja, das war auch wichtig, ja, klar. Und ich war auch eigentlich immer in Niedersachsen davor, war ich auch immer ein guter Schüler eigentlich, also so Gymnasium und so und hatte jetzt nicht so Probleme und das war dann da schon komisch irgendwie, dass ich dann da so, ja. Mhm. Ich meine, man ist ja auch das erste Mal von zu Hause weg. Man geht vielleicht auch nicht jetzt unbedingt, sag ich mal, um 11 ins Bett oder so, sondern wir haben da eher so die Nächte dann durchgezockt da mit unseren, mit den Mitspielern dann und so, ne, und da irgendwie
ach, geil, okay.
Irgendwelche FIFA-Turniere veranstaltet, ne, tagsüber Training und dann musst du ja irgendwann noch, ein bisschen Spaß haben, ne.
So. Ja, da hätte ich auch meine Schwierigkeiten gehabt, so wie du das erzählst. Aber das klingt ja eigentlich so, als hätte man dort zumindest zwischenmenschlich mit den anderen Jungs eine geile Zeit gehabt.
Ja, war super, ja.
Und wie war es dann? Da warst ja dann schon so im A-Jugendalter. Wie war dann so der Weg in Hannover in die erste Mannschaft rein?
Ja, war auch, sag ich mal, holprig. Ich habe dann mal mitgemacht, dann wieder eine Zeit lang haben sie mich da dann nicht gebraucht, sag ich mal, weil dann halt keiner irgendwie verletzt war und es war auch, ja, dann sollten wir mit der zweiten Mannschaft erstmal aufsteigen. Wir haben dann da Oberliga gespielt und sollten die in die dritte Liga bringen. Das haben wir dann auch geschafft. Und ja, ich wusste halt immer nicht so richtig, so kann ich es da schaffen? So wollen die halt auch auf mich dann setzen, da als einen von zweien so. Und ich war dann der dritte Mann und durfte dann mal reinschnuppern, habe dann mal ein Spiel gemacht und so.
Okay.
Aber ja, ich wollte halt dann irgendwann auch, ich habe dann Junior-Nationalmannschaft gespielt und wollte dann auch gerne irgendwie sehen, dass ich da irgendwie in die Bundesliga komme. Das war immer mein großes Ziel und deswegen habe ich das alles gemacht mit diesen Internaten und so, bin von zu Hause weg, weil ich halt gerne Bundesliga spielen wollte und ja, genau.
Opfert man ja auch echt viel, ne? Also wenn ich das jetzt so höre, das Heimweh, weg von den Freunden, weg aus dem altbekannten System. Und das, hast du das, so richtig der Sprung war dann Lübbecke, also dass du dann wirklich regelmäßig immer im Tor standest und auch wusstest, hier bin ich einer von zwei.
Genau, ja. Also es war dann in Hannover so, dass ich dann dachte so, okay, dieses Jahr 2013, wo ich dann im Endeffekt gewechselt bin, dachte ich so, okay, jetzt bekomme ich die Chance. Dann haben sie halt wieder wen anders geholt und dann wollte ich halt gerne irgendwo wirklich meine Erfahrungen sammeln in der Bundesliga. Und da hat sich Lübbecke angeboten, ist jetzt auch nicht so weit weg, ne? Alles von
Ja.
Hannover und so. Und das ist ja alles so, ja, noch
Bisschen
eine
eine
Gegend.
Stunde ungefähr, oder?
Genau,
Von
eine Stunde
Hannover.
und dann habe ich die Chance halt gerne wahrgenommen, ja.
Ja. Wie ist denn Lübbecke dann eigentlich so? Sind die genauso, ist ja auch eine Riesentradition, sind die genauso handballverrückt, wie du es vorhin uns aus Minden erzählt hast? Oder wie muss ich mir das zu der Zeit, wo du da warst, 2013 bis 15, vorstellen?
Ja, ist auch so. Also das nimmt sich nicht viel in der, sag ich mal, Begeisterungsfähigkeit der Leute für Handball, die da sind. Also ich würde sagen, im Mühlenkreis ist Handball Sportart Nummer eins und wird halt von vielen Leuten gelebt, wird von den Jugendlichen gelebt und so weiter. Und damals ja, war in diesen Derbys auch noch mehr Brisanz, weil es da noch mehr Fanclubs, also Jugendfanclubs gab, die dann da halt richtig mit noch mehr Bannern und Plakaten, also so wie beim Fußball gefühlt, so das
Cool.
gemacht haben und so und dann auch
Ja.
ja leider das ein oder andere Mal über die Stränge geschlagen haben. Aber für uns war es natürlich super für die Stimmung so, ne? Also das war schon immer top, ne?
Aber wovon reden wir da? Wir reden nicht von Pyros in der Halle, so wie ich
Ja.
dann, wenn
Nee.
man das in Griechenland
Das
immer mal wieder
war ja mega krass, ne? Das habe ich auch gesehen bei Insta.
Irre, oder?
Ja,
Was, ich
das
glaube, Kevin Durant hat das groß. Das
ja, hat
ist
das groß
Wahnsinn.
gemacht.
Die
Ne?
zünden da die ganze Halle an. Das ist so
Ja.
irre,
Ja.
ey. Ja.
Nee, das geht nicht.
Nee,
Da,
aber
das
die haben gut mitgeschrien
genau, die
quasi
haben gut
und
mitgeschrien und ja. Haben einen auch angeschrien, wenn es nicht lief und sowas. Und ich meine, damals hat mich das vielleicht dann eher noch, sag ich mal, schockiert oder so, aber ich finde es eigentlich mittlerweile, finde ich das auch cool, wenn man halt so emotional ist und dann auch was abverlangt von dem Team und sowas, ne? Ja.
Aber die legen halt wirklich, so sehe ich immer Fans, ihr Glück so ein bisschen in die Hände von dem, was ihr auf dem Feld macht. Das
Genau.
macht Glück oder Unglück für die.
Ja.
Und das gibt es aber in der Form, weil das habe ich jetzt noch nie gesehen oder mitbekommen, das gibt es in der Form nicht mehr so, weil du auch vorhin meintest, das war eher damals so, dass die sich so da engagiert haben, auch die Jüngeren.
Ja, ich glaube, da mussten sich diese Fanclubs, die es halt damals gab, das war halt irgendwie hier in Minden das Kommando und da drüben die Subtras oder irgendwie so hießen die, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die mussten sich auflösen, weil die halt, ja, ich glaube, da war halt irgendwas mit Alkohol und Gewalt und dann,
Oh,
also
okay.
irgendwo war dann halt eine Grenze überschritten, so aber ich weiß es auch nicht mehr so genau, was da war.
Okay.
Da müsste man mal hier irgendwie Hotti
Okay.
fragen oder so, der war da damals natürlich am Puls der Zeit. Ja.
Ja, die
Ja.
Mindener Handballlegende Horst
Genau.
Bredemeier.
Ja.
Ist ja eigentlich, wie präsent ist der als so ein Vereinspräsident? Ist der regelmäßig beim Training? Ist der im Austausch mit euch?
Also bevor Frank von Bern also ja, rausgeschmissen wurde, hatte man eigentlich kaum mit dem was, sag ich mal, zu tun. Da hat er sich eher um den Stammverein gekümmert, also um die Jugend und so. Und jetzt ist halt öfter mal beim Training und versucht halt so ein bisschen Stimmung hochzuhalten, ein bisschen mit den Leuten zu schnacken
Okay.
und so. Und das, ja, das kann er ja auch gut.
Ja, was gibt der einem so mit? Ich meine, der hat ja alles Bundestrainer gewesen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da waren wir noch sehr jung, als er das war, Anfang, Mitte 90er oder so. Was kann man von dem so, was erzählt der einem? Was gibt der einem so mit?
Ach, der hat ja 1000 Stories auf Lager und sonst versucht er einen halt auch einfach gut zuzureden und einen zu beruhigen und so, von wegen, so wird schon alles gut, wenn wir hier weitermachen einfach und so. Und das tut natürlich auch gut, wenn da einer ist, der das alles so ein bisschen beruhigt. Ne?
Ja, cool. Das macht er ja, glaube ich, soweit ich weiß, auch versucht es auf Gesellschafterseite genauso, weil genau. Er sich ja auch viel Unruhe ist, ne? Weil die natürlich wollen, dass ihr, was wir ja alle wollen, was du auch willst, dass ihr in der ersten Liga bleibt. Mhm. Genau, 2 Jahre Lübbecke und dann zurück nach Hannover. War da dann aber die klare Zusage, jetzt bist du auch, jetzt bist du fest einer von zweien oder was hatte sich geändert im Vergleich zu 2 Jahren davor, wo du gegangen bist?
Ja, ich glaube, ich hatte mir meine Sporen dann irgendwie verdient da und in Lübbecke und hatte auch so eine Art Anschlussvertrag auch schon vorher in Hannover. Also es war halt so, als ich durfte halt nur nach Lübbecke gehen, weil ich hatte halt noch Vertrag, wenn ich gleich wieder was unterschreibe, dass wenn ich zurückkomme, dass ich dann da wieder,
Also
quasi also eine Art Laie, ne? Also wenn man das so, das so nennen kann.
Das wusste ich gar nicht, okay. Also nee. Die haben schon das zukünftige Potenzial deutlich in dir gesehen, aber wollten noch so ein bisschen, dass du Praxis sammelst sozusagen.
Genau, ja.
Ja, und da mit Zimi ja zusammen dann, ne?
Genau, ja, da hatten wir dann ja, also es war ja damals Christopher Nordmeier der Trainer und mit dem hatte ich dann noch gesprochen, dass ich dann wieder zurückkomme und dann dann gab es dann Trainerwechsel, dann war Jens Bürkle dann Trainer da und genau, und dann bin ich halt wieder dahin und war dann zusammen mit Martin Zimmer.
Ja, schon eine spannende Zeit, ne? Was irgendwie, Hannover ist ja jetzt auch kein Verein, der irgendwie schon 50 Jahre Bundesliga oder gefühlt schon immer Bundesliga spielt, sondern da ist ja richtig was entstanden und dann waren die sogar mal Richtung Europa unterwegs. Wie war so die Zeit? Ich meine, das ist ja genau deine Ecke. Wie hast du den Verein so wachsen sehen?
Ja, schon krass, ne? Also wenn du am Anfang Probleme hattest, sag ich mal, in der Swiss Life Hall irgendwelche Leute da ranzukriegen, die da Stimmung machen und dann irgendwann halt so die ZRG-Arena füllst, so, ne? Das war schon nice mitzuerleben und halt zu sehen, wie alles halt größer wird, wie wir auch dann da Leute auch rangeholt haben, die also Spieler verpflichten konnten, die halt wirklich auch richtig gute Bundesligaspieler sind, ne? Also Stichwort Morten Olsen natürlich, ne? Oder
ja, Wahnsinn. Kai Heffner.
Kai Heffner, genau. Ich meine, Timo ist dazu geworden so und da gab's schon einige, und das war einfach auch schön, das mitzuerleben und ich habe mich auch sehr identifiziert da so mit der Stadt und so und habe da ja, wie gesagt, da ja Abi gemacht und sowas und das war schon cool und dann, als Ortega dann kam, der kam dann ja nach 2 Jahren, dann waren wir ja auch wirklich richtig erfolgreich und und es war auch krass unter dem halt zu trainieren und zu spielen und so, weil der halt schon viel auf dem Kasten hat, ne?
Von dem schwärmen alle wirklich, ich habe noch nie was anderes gehört, außer pure Begeisterung. Ging dir genauso?
Ja, ging mir genauso, also der, wie gesagt, der ist halt, taktisch, gut, ich bin Torwart, bin ich bei vielen Sachen raus, aber das ist schon Wahnsinn, also jeder sagt das halt, dass er da halt, und der hat halt so viel Impulse gegeben, so viel Impact und hat uns da auch aufgerichtet, weil wir hatten davor keine leichte Saison und das war schon stark und das Einzige war so, als ich dann gesagt habe, ich gehe, okay, dann saß ich halt erstmal eine Zeit lang auf der Bank, aber ja, so ist es halt. Ne?
Ach, das war sozusagen direkt die Strafe für deinen Wechsel nach Berlin?
Weiß ich nicht, ne? Aber das, das war dann so ein bisschen schwerer dann für mich da halt, aber sonst hatten wir da halt wirklich eine coole Zeit, eine gute Saison hatte ich da mit denen, ja.
Genau, ich denke mal, dass er dann Barcelona kann ihm auch, glaube ich, keiner übel nehmen, wenn der Verein ruft. Das ist wahrscheinlich relativ schwer, egal woher du kommst, da Nein zu sagen, für einen Spanier besonders. Und dann Berlin. Warum eigentlich der Entschluss, da hinzugehen? Also ich meine, klar, die Füchse sind nochmal eine andere Nummer, auch mit anderen Ansprüchen, damals ja auch schon Ex-Champions-League-Team und so. War das so der Reiz, zu einem ganz Großen zu schaffen oder was hat dich davon überzeugt, nach Berlin zu gehen?
Ja, es war so, Ja, ich wollte halt immer mal zu einem wirklich so einem Top-Club und ich weiß nicht, ob Berlin das dann zu der Zeitpunkt gerade so war. Also die haben ja keine Champions League gespielt, sag ich mal. Ich finde, das ist immer so der Gradmesser, ne? Aber andererseits ist es halt auch so, ist es auch schwer, Champions League zu spielen, haben wir ja schon drüber geredet. So, wenn nur zwei Vereine da drin
Genau.
sind, dann also ich würde Berlin schon so als Top-Club auch mit der Halle und dem Ganzen so drumherum und so und ja, da fällt es halt schwer, sag ich mal, Nein zu sagen. Und ja, ich hatte dann da also den Vertrag auch schon lange vorher, sag ich mal, unterschrieben, auch bevor sogar Ortega da kam. Und ja, dann war das halt, ja, habe ich halt irgendwie gedacht, okay, du probierst es da und trotz allem. Und ja, du merkst schon, also wenn ich jetzt so darüber rede, so richtig überzeugt war ich vielleicht auch damals gar nicht so davon. Also so hätte ich mal auf mein Bauchgefühl gehört, dann wäre ich vielleicht auch da nicht hingegangen oder so, ne?
Ach
Aber
krass, echt, okay. Es war
ja.
einfach nur diese Chance, mal bei so einem großen Verein zu spielen. Ich verstehe dich da total. Ist jetzt auch
Genau.
noch nicht Kiel, aber da sind sie gefühlt gerade auf dem Weg dahin, sogar
Genau,
so in die
ja.
Richtung vorzustoßen. Du wolltest einfach diese Chance, die war dir rational zu groß, aber vom Bauch war es vielleicht gar nicht das Richtige.
Ja, genau. Ja, also so kann man es vielleicht sagen. Und ich glaube auch, dass ich das auch kann. Also ich könnte auch beim Top-Club, glaube ich, spielen und so. Aber es war einfach die Konstellation ja auch schwierig. Ich meine, Heine war dann da und ist eine Vereinslegende da gewesen und jahrelang Nationaltorhüter gewesen und so. Und da ist natürlich schwierig, wenn du selber keine Länderspieler hast und so und auch vielleicht nicht so diesen Bekanntheitsgrad, dich dann da durchzusetzen. Ne? Und ja, das.
Wer hat schon den Bekanntheitsgrad von Heine?
Ja, das ist sowieso schwer, klar. Ja, das wurde mir da auch mal von Bob zu verstehen gegeben, ne? Aber ja, das war dann einfach schwer, ne? Und
Hat Bob dich denn eigentlich geholt oder wer hat dich
genau.
überzeugt, dahin
Genau,
zu kommen?
Bob hat mich geholt, der hat halt gesagt, so hier, du hast Potenzial für mehr und sowas und so. Und das kann natürlich Bob auch sehr überzeugend rüberbringen. Ich habe ja auch einen Vierjahresvertrag da unterschrieben gehabt und
Ach, 4 Jahre hattest du,
ja.
das weiß ich gar nicht mehr. Boah,
Genau.
okay, das ist
Ja.
natürlich eine lange Zeit, okay.
Genau, also es war
Und
schon so, dass ich dachte so, okay, geil, die setzen auch auf mich und hier kann ich
also
wirklich
irgendwo
das.
dann als Heine Erbe, das klingt ja
Ja, genau
fast so,
so,
ne?
genau so. Irgendwie haben sie es mir halt, also hat dann Bob es halt gesagt, dass das halt der Plan ist und ja. Ja, dann hatte ich halt Schwierigkeiten, mich da irgendwie ja, durchzusetzen. Ne?
Ja, war das einfach eine Geschichte von vielleicht doch noch ein zu, du hast gerade gesagt, die Erfahrung, das Standing von Heine, zu großes Gefälle und so bist du nie in deine Spielzeit reingekommen? Oder wie würdest du es ungefähr erklären, warum es dann nur ein Jahr war, ja, was jetzt auch nicht so großartig für dich funktioniert hat?
Ja, ich glaube, dass schon da auch noch so ein bisschen so Gefälle so vom Selbstverständnis auch war. So, ne, jetzt bin ich auch in meinem Torwartspiel ruhiger geworden, ne, und habe dann noch mehr Selbstvertrauen und sowas als damals vielleicht. Und das haben die natürlich dann da auch gespürt. Das hat auch der Trainer dann vielleicht gemerkt und so. Und auf anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ich auch nie da großartige Chancen bekommen habe oder so, ne? Also ich kann mich jetzt an
Ich
keinen.
erinnere mich auch, ich glaube, die Spielzeit war,
Die
ich will jetzt
Spielzeit
nicht
war
sagen, wie
wenig
mit
und
dir und
sowas
Litti
und
inzwischen, aber es war sehr wenig, ne, so wie ich es im
genau,
Kopf
ja,
habe. Ne?
und wenn du halt nie anfangen darfst mal und auch mal irgendwie da so richtig reinkommen kannst, dich reinspielen kannst und so, dann ist das auch schwierig. Vielleicht kann man das auch beim Top-Club nicht unbedingt erwarten oder bei so einem Club halt, aber ja, das war dann einfach schwer und ja, ich hatte dann auch mit Bob nochmal geredet dann und der meinte dann auch so, naja, was kannst du sonst geben? Also warum sollten wir dich jetzt hier mehr spielen lassen oder sowas? Ne? Ich meine, du musst schon besser sein als Heine dann und musst auch irgendwie diesen, also der versprüht ja da auch dieses Glamour oder so und bringt halt dadurch vielleicht auch nochmal Zuschauer in die Halle und sowas und so. Und das hast du alles nicht oder so, ne? Und dann ist halt schwierig, dann nach dem Gespräch
Boah,
dachte ich so,
das ist aber auch eine,
ja,
das ist aber
okay,
auch
gut.
keine leicht zu nehmende Ansage, oder? Also wie soll
Ja,
man denn das? Ich meine,
nee,
das kann
ist
man sich
keine
auch nicht
leicht, nee,
herzaubern.
ist keine leicht zu nehmende Ansage, aber es ist halt auch ehrlich, ne? Also es ist ja, es ist mir sogar
Ja,
dann lieber,
stimmt.
ne? Und weiß ich, mache ihm da auch jetzt keinen Vorwurf oder sowas, ne? Der muss halt dann machen, was halt das Beste ist für seinen Verein und so.
Ja,
Und
ja.
ich muss halt das Beste machen, was für
Läuft ja
mich,
auch nicht so schlecht,
genau, was
muss
für mich
man
am besten
sagen.
ist, ne? Genau.
Ja.
Ja, und
Und
dann, ja.
war dann für euch beide relativ schnell klar, dass das beenden wir nach einem Jahr wieder oder wie lief das?
Ja, also Boff hat sogar gesagt so, nee, bleib noch mal hier, hier verändert sich noch mal was, ne, und so. Und also mach das weiter und so. Aber ich wollte halt nicht. Ne? Ich wollte dann, ich hatte auch so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Ich konnte halt irgendwie nicht so richtig was an meiner Lage ändern, außer da zu gehen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Ruder jetzt rumreißen kann. Ist vielleicht nach einem halben Jahr auch vermessen. So, vielleicht braucht es auch mehr Zeit. Das kann auch sein. Aber ich hatte halt so dieses Gefühl nicht mehr in mir. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, egal, kostet es, was es wolle, weg hier.
Krass, okay, genau. Du wolltest so. Krass.
Genau, ich wollte dann unbedingt weg. Und genau, das ist konsequent. Und ich bin auch mit der Entscheidung ja total fein und so. Und ich glaube, ja, Bob ist damit auch fein. Oder wer da noch irgendwie seine Nase drin stecken hatte oder so. Und von daher habe ich dann
okay, also gesagt, sind, genau. Sind alle cool mit. Man ist genau. Jetzt nicht irgendwie im Bösen.
Nö, also ich, wie gesagt, ich komme mit Bob jetzt auch gut klar und ich glaube auch mit mir. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will weg halt. Und ja, dann hat sich das mit Minden ergeben und das war natürlich für mich eine gute Chance, um wieder richtig Fuß zu fassen. Ja.
Ja. Ja. Wir haben vorhin schon über die Zahlen gesprochen. Die geben das ja echt her. Also Milosavljev, ich glaube, den haben alle direkt als einen der besten Keeper der Bundesliga auf der Kette. Der kam ja, glaube ich, dann genau 2019, oder? Wo du gegangen bist?
Ja, ja, genau. Glaub, das kam dann halt eine Zeit später danach raus. Das war natürlich, auch nochmal, vielleicht hätte ich nochmal warten sollen oder sowas, aber war schon alles richtig so, weil es ist ja auch, mit dem ist es ja auch genauso. Der ist da gekommen als Champions League-Sieger und serbischer Nationalspieler und was weiß ich noch alles und ja, musste ich auch erstmal durchsetzen dann.
War ja auch eine spannende Konstellation. Da gab es ja das Jahr mit ihm, Zimmer und Heinevetter.
Ja.
Das war, glaube ich, auch nicht ganz leicht zu managen. So, drei sehr gute Torhüter, die alle irgendwelche Ansprüche haben. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du es heute? Also die Zahlen geben es her, dass du auf einem Niveau hältst wie er. Das sieht man sicher vielleicht von außen ein bisschen anders, weil du es in Minden machst und er macht es bei einem ziemlich, ziemlich großen Club. Aber ist das so dein Gefühl, dass du inzwischen auf diesem Level bist, dass du jetzt in so einem Top-Verein der Mann sein könntest?
Ja, also ich würde es mir zutrauen jetzt, aber auch nicht in jeder Konstellation oder zu jedem Preis irgendwie. Aber ich würde es mir, also ich traue mir das zu, ich habe das Selbstvertrauen, da kommen die gleichen Bälle aufs Tor und deswegen wüsste ich nicht, was jetzt dagegen sprechen sollte, ja.
Ja. Ist denn, gibt's so einen Traumverein für dich irgendwie? Ich weiß nicht, ob in Deutschland oder woanders, jeder oder viele haben ja gefühlt irgend sowas, wo wir sagen, ja, wenn die anrufen würden, da könnte ich nicht Nein sagen.
Ja, früher war das so Barcelona, sage ich mal, mit 18, ne? Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so wäre. Man hört ja auch von der spanischen Liga, dass die nicht so gut sein soll. Und abgesehen davon glaube ich, dass es halt eh nicht passieren würde, sage ich mal. Ne?
Der Perez de Vargas ist, glaube ich, dort ganz gut gelitten.
Ne? Ja, doch,
der ist ganz gut, ja. Der hält auch ganz ordentlich, muss man sagen.
Ja,
aber
nee.
Ich weiß aus guten Quellen, dass sich viele Kieler-Fans wünschen, dass die den da wegholen. Dann könntest du vielleicht auch nochmal.
Ja. Aber ich fühle mich hier eigentlich auch ganz wohl im Mittel. Ne? Also so ist ja auch nicht. Ne?
Ja. Ja, das ist ja schon, oder? Hast ja vorhin auch gesagt, ne? Du hast da ja auch eine irre Bedeutung. Also jetzt muss ich gerade mal alles durchgehen, aber gefühlt, wenn ich mir so die Köpfe der letzten Jahre rausdenke, Rambo, Knorr, Doda noch viele Jahre, du bist ja eigentlich gerade der Einzige, der da noch da ist, oder tue ich jetzt irgendwem Unrecht? Alle anderen haben sich ja eigentlich gefühlt verabschiedet über die letzten Jahre.
Ja, ja. Also so von dem Kader, wo ich, als ich gesagt habe, so ich gehe nach Minden, von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ne? Das stimmt schon.
Genau. Viel Fluktuation dann gewesen. Du hast vorhin schon mal gesagt, du warst Juniorennationalspieler. Wie ist dieser Wunsch, Ziel, weiß nicht, wie würdest du es formulieren, es in der A-Mannschaft zu schaffen?
Ja, also das, ich habe das früher öfter mal gesagt, als ich noch jünger war, so, dass das mein großes Ziel ist und so. Und jetzt so die letzten Jahre war es jetzt eigentlich nicht mehr so viel Thema und so. Und natürlich ist das ein Riesenziel und so, was ich auch nach wie vor habe. Ich meine, ich werde zwar 30 jetzt, aber das wäre mega geil, wenn ich das nochmal schaffen würde. Und ja, jetzt da im Januar war ja da mit Corona da so viel los, ne?
Ja.
Und weiß nicht, da hatte mich mein Trainer auch mal gefragt, na, was würdest du machen, wenn die jetzt hier anrufen würden? Und so meinte ich so, ich würde da barfuß hinlaufen, wäre mir scheißegal, Hauptsache. Also das will ich schon gerne mal machen. Und zumal meine Juniorenzeit ist auch ein bisschen blöd zu Ende gegangen. Ich hatte damals da diese U21-WM dann noch eigentlich auf dem Zettel und dann wurde ich da nicht mitgenommen. So am letzten Tag vor der Abreise, so nee. Und das war halt auch schade damals. Da genau,
Oh, wer wurde damals dann mitgenommen?
Felix Storbeck und Jonas Meyer. Ich weiß nicht, die spielen jetzt bei Hamm und Jonas Meyer ist bei Hamburg, dritter Torwart.
Genau, der hat ja neulich mal ein Spiel, da hat er sogar auch echt gut gehalten, dieses Spiel, als die anderen beiden weg waren. Krass, okay, aber die sind ja jetzt, okay, also sie haben aber zumindest offensichtlich nicht die Karriere von dir gemacht. Also okay, und das war, stell ich mir, wie war das für dich? Stell ich mir wie einen sehr harten Moment vor. Du hast ja wahrscheinlich den Plan gehabt, dich da nochmal groß ins Schaufenster zu stellen und am besten direkt für die anderen Nationalmannschaften zu werben, sozusagen.
Ja, auf jeden. Also jetzt war gerade so dieser Übergang von Hannover nach Lübbecke. Und ich wollte natürlich auch mit einem guten Gefühl dann nach Lübbecke gehen. Und dann das Erste, was die da in Lübbecke von dir mitkriegen, ist, dass du da nichts mit zur WM fährst. Das war schon hart. Und abgesehen davon wollte ich natürlich auch, ich meine, ich bin ja 92er-Jahrgang und der 90er-Jahrgang ist halt Weltmeister geworden. U21-Weltmeister, hier so mit Steffen Veth und so. Und da hatte ich auch richtig Bock drauf, halt da nochmal, also sowas halt zu schaffen. Ne? Wann bist du schon mal Weltmeister? Ne? Das kann man ja.
Absolut.
Wird schwer, ne? Das nochmal zu schaffen. Ne? Und das war halt schade damals und hat mir auch so ein bisschen, war schon ordentlich ein Nackenschlag und dann hat mich in Lübeck, aber haben die mich da alle ganz gut, sag ich mal wieder, das ging dann ganz gut.
Hast du, was ist da so dein Weg? Sprichst du dann, ich weiß nicht, mit deinem Bruder, der sehr vertraut ist, mit Eltern oder wie kommst du raus aus so einem Nackenschlag?
Ja, genau, viel reden einfach mit so Bezugspersonen und so und dann geht das wieder und auch einfach dann, ich finde, es bringt auch nichts, wenn man sich vergräbt, sondern einfach weitermachen, dann für mich war es dann gut, dann hat gleich in Lübeck da die Vorbereitung angefangen, dann ging das gleich weiter und oder jetzt auch halt nach der Berlin-Zeit hier, so wenn es dann in Minden wieder losgeht und so, dann kommst am besten darüber weg, wenn du halt neue Sachen dann machst, neue Erfahrungen und so, ne?
Ja. Hast du sonst, du hast schon gesagt, Nationalmannschaft, das war sehr, sehr eindrücklich, was du gemacht hättest. Wie siehst du da die Konkurrenzsituation? Wir sind halt schon immer noch ein brutales Torhüterland. Ne? Also mit Andi Wolf steht da immer noch. Ich weiß nicht, ob Jogi Bitter irgendwann mal aufhört, überragend Handball zu spielen. Gefühlt kann das immer noch. Ich weiß nicht, dann stehen mit Bierlehm, Klimke, die nächsten stehen ja irgendwie schon parat. Ist das sowas, was bei dir präsent ist oder spielst du eher vor dich hin und hoffst, dass es irgendwann nochmal dazu kommen könnte?
Ja, präsent, weiß ich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass es irgendwann mal dazu kommt, aber ich weiß halt auch, dass mein Alter jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt für mich spricht, da jetzt nochmal eingeladen zu werden oder so. Aber ich finde, ich habe noch 10 Jahre vor mir und lohnen wird sich schon und ich denke, von meiner Leistung her brauche ich mich auch nicht verstecken, von meinem Selbstvertrauen her auch nicht und sowas. Und also wäre schon geil, wenn das nochmal was wäre.
Ja. Ja, und wer plant schon 10 Jahre in die Zukunft? Das ist, glaube ich, im Handball eh, ne?
Nee,
also ob dann in 10 Jahren wirklich der oder der, muss man wahrscheinlich, glaube ich, auch da arbeiten, alle mehr in der Aktualität. Hast vorhin schon mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob das im Rahmen des Studiums ist, aber ganz eingangs waren wir ja mal bei deinem Praktikum. Du studierst an der Leibniz-Uni in Hannover. Was studierst du da?
Da habe ich auch studiert. Da habe ich einen Bachelor gemacht in Lehramt. Und
okay.
Genau, und das ist jetzt aber, ich habe noch ein anderes Studium gemacht und zwar Psychologie an der Fernuni Hagen. Und und da habe ich halt auch einen Bachelor gemacht und das ist jetzt quasi halt, um wieder so ein bisschen diese Psychologie-Schiene da reinzukommen und so. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dann in die Richtung zu gehen, genau.
Krass, aber das ist ja, du hast schon gesagt, also ich meine, als Torwart ist das ja absolut realistisch, bis ungefähr 40 zu spielen.
Genau.
Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, dann jetzt schon trotzdem Grundsteine für die Karriere nach der Karriere zu legen. Was wäre für dich da so denkbar? Hast du da schon eine Idee, was du am liebsten machen würdest?
Ach so, also so richtig nicht, muss ich sagen, aber das hat mir jetzt eigentlich ganz gut gefallen, also vielleicht so in diese Psychologen-Richtung zu gehen, halt das auch vielleicht noch ein bisschen mit dem Sport zu verknüpfen oder so, das wäre würde ich schon interessant finden. Und ich meine, wir haben ja hier auch so einen Mentaltrainer, mit dem wir halt auch arbeiten können und so. Das mache ich auch manchmal, mich mit dem so ein bisschen da hinsetzen und so. Und ja, das finde ich auf jeden Fall ein spannendes Feld zum Beispiel. Aber ich weiß es auch noch nicht so genau, wie du sagst, halt 10 Jahre sind lang. Mal schauen, was bis dahin ist und wo man dann noch ist und so. Ne? Das weißt du ja nie. Ja.
Sportpsychologie auf jeden Fall ein Riesenthema. Wie arbeitet man mit so einem Mentaltrainer? Was sind da so Inhalte? Was bringt er einem bei?
Ja, sich halt selber vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. So. Also was passiert da eigentlich im Spiel so zwischen den Ohren? Ne? Also wie verarbeitest du halt da Sachen, sag ich mal, wenn du jetzt so einen Kackball da durch die Beine kriegst oder so, wie beschäftigt dich das? Wie kannst du damit umgehen und so sowas zum Beispiel? Oder auch, wie schaffst du es halt so, dich noch mehr zu pushen, wenn du was Positives halt erlebt hast und so. Solche Sachen halt einfach, genau.
Okay, also da gibt er dir einfach konkret Sachen an die Hand.
Denktechniken, das kann man gar nicht so genau erklären. Und einfach, wie du halt irgendwie deine Performance noch steigern kannst. Ne? Weil es ist ja auch so, wir trainieren jeden Tag irgendwie unseren Körper und sowas. Und da muss man den Kopf ja auch irgendwie ein bisschen trainieren.
Ja, klar. Ja, hast du ja vorhin gesagt, hatten wir auch schon mal den Satz, Abstiegskampf findet viel im Kopf statt und ich glaube, das sieht man in jedem Spiel, was für eine Rolle das spielt.
Ja.
Du bist ja auch, hattest eine Kolumne zur EM, Malte meint, du bist, wie ich mir habe sagen lassen, gern gesehener Gast im Melitta-Talk. Melitta, großer Sponsor auch von GWD. So medienmäßig, könnte das auch ein Thema sein? Macht dir das Spaß?
Ja, macht mir auch Spaß. Also ich hatte auch früher mal überlegt, halt irgendwie so in Richtung Journalismus zu gehen oder so, weil ich hatte da früher auch mal, was hatte ich denn da eigentlich?
Kann ich nur abraten.
Auch was
schreckliche
geschrieben.
Fachrichtung.
So. Ja. Also das. Und dann habe ich ja doch dieses Lehramt-Sache erstmal gemacht, weil ich dachte, okay, das ist schön sicher so, ne? So Deutsch studieren, aber mit was, so, was man auch wirklich dann machen kann, so, ne? So einen richtigen Beruf.
Sind wir ja genau gleich. Ich habe ja auch mit Lehramt angefangen.
Ach so, echt.
Und mich dann doch nochmal wegbewegt.
Ja. Ja, genau. Und das hatte ich mir damals auch vorstellen können, aber jetzt glaube ich Journalismus, glaube ich eher nicht so. Glaube ich nicht.
Ja. Vielleicht ja irgendwann Handball-Experte.
Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwer einen Torwart-Experten haben will. Keine Ahnung.
Yogi ist doch auch. Yogi ist zum Beispiel bei The Zone-Experte.
Also, ach so, echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, so. Ja, doch. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, wie viel, aber da regelmäßig, wenn ich da mal was gucke, habe ich ihn immer mal wieder gehört. Insofern wäre es jetzt nicht der allererste. Okay. Aber da müsstest du natürlich an der Taktik noch mal ein bisschen arbeiten. Wenn du immer nur sagst, Taktik ist nicht mein Thema,
das ist
vielleicht schwierig. Malte, vielen Dank. Wir machen noch mal ein ganz kurzes Break und dann gibt es noch die schnellen Fragen in der Rubrik Hand aufs Herz. Malte, es gibt ja so viele große Namen im deutschen Torwart-Business. Man könnte beim Hexer anfangen, in unseren jungen Jahren, Jan Holpert, dann kam Fritze, Lütti, kennst du gut. Gibt es irgendein Torwart-Vorbild, was du hattest oder vielleicht auch eins, was gar nicht in Deutschland, was kein deutscher Keeper ist?
Also ich hatte früher immer Henning Fritz als Vorbild, weil das einfach so in meiner Zeit so der Torwart war irgendwie und ja und dann später, als ich dann so 18 war oder so, war es dann schon eigentlich Landin, ne? Also der kam dann gerade so auf und der ist ja einfach der krasseste überhaupt. Ja.
Was der jetzt die letzten 2 Jahre gemacht hat, ist nicht in Worte zu fassen.
Genau.
Ne? Minden oder Lübbecke? Wer ist die Nummer 1 im Mühlenkreis für dich?
Minden, ganz klar.
Musst du jetzt sagen, ne?
Ja.
Hättest du 2013 aber was anderes gesagt?
Was soll ich dazu sagen jetzt? Ne?
Alles gut, wir haben dich verstanden. Du hast ja mal lange Haare, mal auch kurz.
Ja.
Was ist der wahre Malte Semisch optisch oder redet da auch die Frau mit?
Oh, ja, dieser kurze Haare, glaube ich.
Dieser kurze Haare.
Ja. Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube eher kurz dann auch irgendwann wieder. Mal schauen, was passiert, wenn wir auf ein Nicht-Abstiegsfeier, was da so passiert.
Ja. Oh, da werden ja manchmal Glatzen rasiert, würde ich mir sagen. Ne? Hat es alles schon gegeben.
Ja.
du bist in der NBA ein bisschen drin, habe ich mir sagen lassen. Wer holt den Titel?
Ich würde mir wünschen eigentlich die 76ers, weil ich die schon länger verfolge, aber Ich glaube eher vielleicht, ja, schwer zu sagen dieses Jahr, finde ich wirklich schwierig. Ich bleibe bei den 76ers.
Ich finde auch, ja. Ich finde auch, einen Favoriten gibt es nicht. 76ers mit Embiid sehen gut aus. Hast du irgendwie, liegt das an irgendeinem Spieler oder was hast du für eine Verbindung zu denen?
Ich fand die irgendwie cool damals auch schon mit Iverson da so die Zeit, ne? Ja. Und
sehr so gefühlt immer noch der Philadelphia-Spieler.
Genau,
ne?
Ja, ja.
Wahnsinns-Scorer. Ja. Pommes mit seinen 2,3 Meter hat eine sehr gute Figur bei Let's Dance gemacht. Wie wäre es mit dir? Noch ein bisschen größer? Beweglich bist du auch? Wäre das was für dich?
Ja, ich glaube, da tut mir die Frau sehr leid, weil ich da oft auf die Füße treten werde. Ich glaube,
ich glaube, das sind die dort gewohnt, ehrlich gesagt, weil die ja immer nur mit noch relativ Frischlingen arbeiten. Wenn, hatten wir schon mal Ähnliches, aber wenn du wirklich mal Deutschland verlassen würdest, Spanien klangst ja vorher nicht mehr so begeistert, für welches Land wäre es dann am ehesten?
Ich finde die Bundesliga schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also eigentlich will ich hier gar nicht weg, aber sonst wäre es cool, eigentlich in den Süden zu gehen, also Spanien, Portugal, wäre nice. Mhm.
Das Wetter wegens oder
ja,
schon
genau.
Auch, weil die Ligen gut
sind? Ja, ein bisschen was anderes.
Ja. Aber das hören wir natürlich in diesem Podcast besonders gerne, wenn du sagst, die Bundesliga ist schon ziemlich geil. Ja. Malte, allerletzte Frage, die Gastempfehlung, die obligatorische. Oh. Wen sollten wir mal einladen hier bei Hand aufs Herz?
Da habe ich gar nicht dran gedacht jetzt.
Das ist so geil, ey. Wir haben vorhin noch drüber geredet. Alle haben diesen Podcast schon mal gehört und wissen ungefähr, was kommt, aber alle sind dann immer wieder von dieser Frage überrascht. Das ist echt witzig.
Vielleicht mal, habt ihr Kasper Mortensen schon gehabt?
Nein, wurde der nicht neulich schon vorgeschlagen? Wir haben ihn auf jeden Fall auf dem Zettel. Der hat schon neulich eine sehr lustige Sprachnachricht rumgeschickt.
Okay.
Also das ist ein witziger Typ, mit dem man aus Hannover kennt ihr euch.
Genau, wir kennen uns aus Hannover, der ist der Torschützenkönig geworden und ja, ist auf jeden Fall auch ein witziger Typ, der schnacken kann und den könnte man ja bestimmt mal hier vorladen, genau.
Haben wir auf dem Zettel.
Ja.
Malte, vielen, vielen Dank. Du musst jetzt gleich zurück zum Training.
Genau.
Ich drücke euch die Daumen. Ja. Das wird spannend im Abstiegskampf. Mal gucken. Wird der Bessere schon packen? Aber das ist echt, finde ich, noch mit einer der spannendsten Sachen, die wir die Saison haben.
Ja.
Ihr gegen Balingen.
Ja.
Schauen wir uns alle interessiert an. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne ein Abo da. Drückt gerne auf Spotify auf die Klingel und ich glaube, das ist alles, was wir machen müssen, so um hier dran zu bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao, ciao.